Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Banausen.
Ah, die Kurzversion.
Die 141. Episode, wo gekotzt wird.
Schauen wir mal.
Meinst du, wir schaffen die 142 auch noch in diesem Jahr?
Spaßvogel, ja. Ich glaube, das kommt hin.
Bestimmt, oder?
Ja.
Ja, die kriegen wir auch noch hin. Aber trotzdem wollen wir heute schon groß reinmachen und hier alles, was an Losen und an Hausaufgaben und an Aufträgen noch da ist. Alles muss raus.
Stimmt.
Steht im Schaufenster.
Ja, ist wirklich so ein bisschen Resterampe.
Resterampe nennst du uns?
Nee.
Ist ja gleich negativ assoziiert.
Doch nicht uns, das mit den Losen und so.
Ach so, die Lose von unseren Gästen sind Restrampenlose, ja?
Naja, es ist halt das Letzte, was, wie du schon gesagt hast,
redest
Schlussverkauf.
Kopf und Kragen.
Ey, ich greif das auf, was du gesagt hast.
Wissen wir denn schon, haben wir rausgefunden, von wem dieses Los ist?
Nö.
Dieses toll formulierte Los.
Immer noch nicht.
Wissen wir immer noch nicht.
Nee.
Wir haben doch hier einen Aufruf gestartet, dass du dich melden sollst, wer auch immer das ist.
Ja.
Was
spricht sehr dafür, dass es jemand ist, der uns nicht hört?
Wie viele Leute gehen denn hier rein und raus, die uns nicht hören und einfach hier irgendwelche Lose reinschmeißen?
Ja, ich sage ja, es wird immer dubioser.
Mhm.
Aber ein Grund mehr, das heute abzuhaken, dann machen wir nächstes Jahr alles frisch.
Hat deine Putzfrau hier heimlich einfach ein Los reingeschmissen? Kann das sein?
Dazu müsste ich erstmal eine haben.
Ach, du hast keine Putzfrau?
Nee.
Okay.
Aber es ist schön, dass es für dich hier immer so aussieht, als hätte ich eine Putzfrau.
Ja, ja. Du bist auf jeden Fall, ich bin da unordentlicher als du. Das ist schon sehr vorbildlich hier. Ist alles sehr minimalistisch.
Vorbildlich?
Ja.
Ja, also
minimalistisch wie im Louvre.
Ja, aber dieser Minimalismus hat eben auch zur Folge, dass man nicht ganz so viel putzen muss.
Ist das so? Weil du hast ja trotzdem Flächen, die du putzen musst. Also,
ja, Flächen,
wenn einer
ja,
jetzt unordentlich ist oder nicht, er muss ja trotzdem gleich viel Staub
sein. Ja, aber wenn mehr Kram rumliegt, dann ist es halt auch aufwendiger zu putzen.
Ja, gut, das mag sein. Ja. Ich bin da nicht so organisiert wie du.
Ja, stimmt, vielleicht ist es das. Organisation ist ja bekanntlich das halbe Leben und so.
Na, ich kenne eher den Spruch, das Genie beherrscht doch das Chaos.
Ja.
So heißt das.
Ich bild mir auch ein, dass das hier so ein bisschen organisiertes Chaos ist. Also es mag sauber aussehen, aber es ist trotzdem ein bisschen wirr alles.
Hinter den Kulissen.
Ja.
Das ist so wie so eine Filmkulisse, ja? Nach vorne sieht es aus wie so ein fancy,
genau,
geiles Haus.
Ja.
Und dann guckst du dahinter und fällt einfach um, so, wenn so ein Wind weht.
Ey, wie im zweiten Otto-Film. Weißt du, eigentlich ist hier diese Wand, die ist nur Attrappe und dahinter ist der ganze Müll abgelegt.
Ist ja der Zaun, okay.
Mhm. Mhm.
Otto muss ich auch mal wieder gucken.
Ach so, stimmt. Jetzt vorgegriffen, ne?
Hallo.
Ja, ja. Okay. Ich habe mich, ey, du bist lang, ich hab mir da echt im Nachhinein noch viele Gedanken zu gemacht, aber da ist es jetzt dämlich, darüber zu reden, weil ist ja noch nicht.
Nee. Zurück in die Zukunft.
Genau. Es ist wirklich.
Ja, wir haben diesmal ein bisschen unchronologisch aufgenommen, weil der feine Herr, der uns in der nächsten Episode besucht, nämlich nicht da ist bis Silvester und das wäre zu knapp geworden mit der Aufnahme, die wir mit ihm geplant haben. Deswegen haben wir die schon im Kasten.
Ja.
Und das ist jetzt quasi die letzte reguläre Episode, die wir in diesem Jahr aufnehmen, obwohl es nicht die letzte ist, die gesendet wird.
Ja, so das viel, wird, so glaube ich, jetzt unnötig kompliziert für die, die es hören, oder?
Naja, ich mag das mal nicht, wenn man so, also wir reißen irgendwelche Dinge an und dann fragen sich die Leute, was wollten die jetzt sagen, so, warum reden die jetzt um den heißen Brei rum? Das ist wie mit der Spoiler-Triangel, weil wir fangen dann an zu vermeiden, irgendwelche Spoiler reinzubringen und dann kriege ich immer wieder von links und rechts irgendwelche Nachrichten, die schreiben, ihr habt doch eine Spoiler-Triangel, ihr setzt doch Kapitel. Warum erzählt ihr denn da nicht, wenn ihr schon anreist? Und wir wollen ja dann noch wissen, was ihr über das Ende sagt. Oder diejenigen, es gibt noch dann, die das nicht hören wollen. Weil wir versuchen das immer zu vermeiden. Und dann kommen die Beschwerdenachrichten, dass sie sagen so, ihr solltet es ja nicht vermeiden. Wir wollen ja wissen, was ihr darüber sagt, weil wir haben den Film auch gesehen.
Das heißt, wir dürfen gar nichts mehr anteasen oder was? Ohne dann darüber zu sprechen.
Also ich musste mir schon anhören, dass von wegen, wozu haben wir eine Spoiler-Triangel, wenn wir die nie benutzen?
Ach,
das war dann,
dass wir uns alles anhören müssen.
Das war dann so das Fazit, wo ich gesagt, naja, so selten wird die jetzt auch nicht benutzt, aber klar, man muss nicht über alles spoilern, aber ab und zu drucksen wir rum und sagen dann, ach komm, wir lassen das spoilern.
Mhm.
Und da hätten die Leute lieber, dass wir nicht rumdrucksen, sondern dass wir sagen, ab hier Kapitel.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Gut. Das sind dann die Vorsätze fürs nächste Jahr.
Klar.
Machen wir.
Wir sind gerne für Vorschläge offen, was wir machen sollten oder was wir nicht machen sollten oder was ihr nicht so gut findet oder was ihr gut findet, ob wir das dann umsetzen oder einfach sagen, wie immer, fickt euch.
Ja. Fuck you very much. Nee, das können wir aber trotzdem, können wir natürlich so machen.
Ja.
Also stimmt schon. Und ich finde es ja auch cool, dass die Leute dann diese Kapitelfunktion nutzen.
Ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen.
Ja.
Aber gut, die meisten hören uns ja wirklich mit Apps und Möglichkeiten, wo man auch Kapitel setzen kann. Nur bei YouTube waren wir jetzt ein bisschen faul. Da haben wir dann irgendwann.
Ach, stimmt.
In den letzten Episoden haben wir dann keine Kapitel gesetzt, aber ich meine, da fällt ja das Spulen wirklich leicht, weil es ist ja, wenn das Bild sich ändert, wenn du jetzt einen bestimmten Film hören willst. Also es
stimmt.
Und YouTube hört man selten jetzt im Auto, oder? Wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist.
Ja, ist wohl richtig.
Aber auch wieder haben wir uns selbst ein gutes Stichwort gegeben. Bei Spotify kann man jetzt die Podcasts bewerten.
Ja, die haben eh eine Menge verändert. Also bei Spotify wird sich in den nächsten Monaten, glaube ich, noch eine Menge tun.
Mhm. Ein paar haben vorbildlich uns da schon irgendwie 5 Sterne gegeben. Also diejenigen, die es noch nicht wissen und über Spotify hören, gerne mal da das Fünferli anklicken.
Mhm.
Und wenn wir schon dabei sind,
das Fünferli.
Bei iTunes stehen wir bei 48 Bewertungen seit gefühlten 700 Jahren.
Also, ist das so, ja?
Wie kann das sein, dass wir 7 Millionen Hörer haben, aber nur 48 Leute uns bewertet haben? Jetzt sorgt doch mal bitte dafür, dass wir da endlich auf diese 50 kommen. Das nervt mich schon seit Monaten, dass sich da nichts tut.
Guess will die 50, okay.
Ich will die 50 noch. Ey,
vielleicht
Jahr.
Ist das
also bitte.
So dieses Phänomen, wo sich dann viele denken, da sind schon so viele positive Bewertungen, brauche ich nicht noch meinen Senf dazugeben.
Hm. Viel müsst ihr nicht tun, ja. Ihr kriegt hier umsonst Stoff, also insofern kurz mal bei Apple rein und bewerten. Da sind schon so viele Bewertungen, muss ich nicht auch noch tun. 48 ist noch nicht viel.
Ja, du, ich versuche das nur nachzuvollziehen.
Guck dir mal an, wie viel Doodle Jump hat, wie viel Bewertung. Da sind wir komplett hinterher.
Ja, ist die Frage, was da das bessere Angebot ist.
Naja. Aber ich glaube, wir sind besser von der prozentualen Qualität.
Ach so, ja, das kann sein.
Weil bisher, okay, nee, ich will gibt's jetzt nicht die Leute auf dumme Gedanken bringen.
Doodle Jump, okay.
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Ja, nee, aber erstmal vielen Dank an die da interaktiv zugange sind und uns Feedback geben und kommentieren und bewerten und so weiter. Aber trotzdem auch gerne der Aufruf an alle, die es noch nicht getan haben.
Absolut. Wollen wir uns dann in dem Zusammenhang auch bedanken, was die Supporter angeht.
Ja, sowieso.
Das sind sowieso unsere Kumpels. Und Kumpelsinnen.
Kumpelinen. Ja, sind uns die Liebsten, natürlich.
Die allerliebsten.
Deswegen für die, die das noch nicht für sich entdeckt haben, checkt mal unseren Linktree auf Social Media oder alternativ direkt googeln Patreon Bewegtbildbanausen.
Da gibt es jeden Sonntag noch extra Stoff und Lose könnt ihr beitragen, die wir auch in den regulären Episoden immer wieder besprechen. Da sind ja auch 2 von der Sorte heute dabei. Beziehungsweise Auftragsfilme, die uns auch die Supporter aufgeben können. Insofern, andere Methode, ohne was zu bezahlen, ist beim Punkteraten mitzumachen und da in den Top 3 zu landen. Da werdet ihr auch nochmal belohnt und dürft euch, wenn ihr keinen Bock auf Blu-ray habt oder so, oder irgendwelche filmrelevanten Sachen, dürft ihr euch da auch Filmrezensionen aussuchen, die wir dann hier besprechen.
Ja, und da kommen ja auch immer neue Leute dazu. Kann man da eigentlich jetzt schon einen Sieger nennen oder ist das eng?
Nee, einen Sieger kann man nicht nennen. Also da die Top 3, 4 ist noch sehr eng und die ersten beiden Plätze battlen sich gerade insofern, dass die fast jede Episode die gleichen Punkte, bei den gleichen Punkten landen.
Okay.
Das sind Erik und Dennis, die sich da...
Natürlich.
Die sich da um die Spitzenplätze kloppen, aber Finn und so ist auch kurz dahinter und Rico, so die üblichen Verdächtigen. Also das ist noch ist alles drin. Gucken wir mal.
Okay, es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, wir werden sehen. Was machen wir eigentlich bei einem Unentschieden? Das hatten wir noch nicht. Wenn die beide punktgleich landen nach der letzten Tipprunde.
Dann gibt es für beide Ritter der Kokosnuss.
Beide kriegen dann nur eine Rezension statt 3.
Ja.
Weil wir das dann aufsplitten müssen.
Keine Ahnung. Ja, einigen wir uns auf Unentschieden. Ich weiß es nicht. Das überlegen wir uns dann, wenn es soweit ist.
Ja. Sagen wir, keiner kriegt was. Sollen wir uns das dann überlegen.
Pech gehabt, ja. Es geht alles an den Dritten.
Nein, wir werden uns da schon irgendwas Faires überlegen. Aber für die Eventualität haben wir bis jetzt noch...
ja, so weit haben wir noch nicht.
Nee, so weit haben wir nicht vorgedacht. Ja. Gucken wir mal. Wir freuen uns auf die neue Saison, weil die Saison ist für mich ziemlich gelaufen. So punkteratentechnisch ist da nicht mehr so viel zu reißen.
Ja, nächstes Jahr dann.
Sagt er und klopfte mir auf die Schulter. Wird schon, Guess, wird schon.
So, jetzt aber.
So, shall we get started?
Was hältst du davon?
Guter Plan.
Dann machen wir mal wieder meinen...
Ciao, Tom.
Was?
Ciao, Tom. Schönen Tag noch.
Ach so.
Der ist hier raus an der Stelle.
Genau.
Das waren deine 6 Minuten.
Wir schicken dir dann die Punktevergabe als Zusammenfassung.
Ja, jetzt zum Rest der Republik.
Ja, liebe Grüße an Tom. Deswegen auch nochmal der Hinweis auf DropMag Official. Mhm. Da gibt's alles Mögliche. Mittlerweile auch Bücher.
Ja, sein Buch ist rausgebracht. Also insofern, wenn da jemand bei Kickstarter noch ein bisschen was zuschießen will, wir machen es auch.
Ja.
Der soll das gerne tun. Einfach auf die DropMag-Seite und da mal gucken. Und den Jungs supporten und unterstützen.
Ja, ist ein sehr feines Projekt. Deswegen, das lohnt sich. Check das aus. Ich bin jetzt dafür, dass wir wieder mein kurzes Spielchen machen. Ich sag Hailee Steinfeld, weil sie wieder mal auf der IMDb-Startseite ist. Und du sagst, wie viele Credits die Dame hat.
Hailee Steinfeld. Ich sage 34.
Mhm,
sagte er.
Ja, weil du haust da selten Tipps raus, selbstverständlich, die da irgendwie ins Fern sind, wo ich sage, nee, auf gar keinen Fall, sind deutlich weniger oder deutlich mehr. Deswegen 34 ist schon wieder gut. Aber ich glaube,
auch mit dem Besten hier diesen Podcast.
Ja, ja,
schon eben. Gelernt aus der Filmbranche.
Einiges
von ihr abgeguckt.
Ah, nee, deswegen bist du ja auch bei den ganzen Quizgeschichten immer ganz gut dabei. Ich sag 38.
Okay.
Und gucken wir mal. Die Dame ist ja wirklich seit Wochen im IMDb Star Meter auf 1. Oh nee, die witzig, jetzt auf 2.
Wodurch denn nochmal? Wo spielt ihr denn nochmal mit?
Ach so, ja. Hawkeye ist jetzt halt ein übler Hype.
Hawkeye und Power of the Dog wahrscheinlich. War sie das?
Nee, bei Power of the Dog ist sie nicht dabei. Nein, aber die hat ja noch,
Dickinson
ist sie ja auch die Hauptrolle. Die ist ja jetzt auch schon in der zweiten oder dritten Staffel.
Apple TV, ja. Nee, die hat aber auch in irgendeinem Film mitgespielt neulich. Nee, das war nicht Power of the Dog, das war irgendwas anderes. In ihrer jüngeren Filmografie irgendein Film, der relativ gehypt war.
Die ist jetzt angekündigt in dem nächsten Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1.
Mhm.
Da spricht sie Gwen Stacy.
Wie viel Credits hat denn die Dame?
52 Credits hat die.
Ganze 52?
Ja, aber okay. Ganz ehrlich, so der letzte Film, in dem die dabei war, die 3 Musikvideos gemacht und davor 3 Engel für Charlie.
Das war der letzte?
Ja.
Krass. Hätte ich auch nicht gedacht.
Nee, aber die ist wirklich 3 große Serien. Ist sie halt die Hauptrolle. Abgefahren und jetzt auf 2 seit dieser Woche. Mensch, Hailee.
Wer hat sie denn überrundet?
Ja, das wollte ich gerade nachgucken, aber ich finde es immer sehr verwirrend mit diesem scheiß Star-Meter.
Wollen wir jetzt natürlich wissen.
Ja. Warum sieht man diesen Star-Meter nicht? Ach, ich finde es so schwierig, darauf zu kommen, Alter.
Wo ist der Star-Meter?
Yeah, that wasn't as fun as I thought it might be.
Geil, keine Ahnung, Alter. Wer jetzt auf 1 ist.
Ich habe leider diesen Google Not Allowed Sample habe ich hier nicht drauf bei mir. Den hast du. Den du immer wieder drückst, wenn ich irgendwo irgendwas suche oder irgendwo nachgucke.
Ja, es dauert schon wieder viel zu lang. Ach so, pass auf. Auf 1 jetzt durch The Witcher, Freya Allen.
Freya Allen, siehst du, der Name hätte mir nicht mehr was gesagt.
Ja, mir auch nicht.
Klingt so leicht, aber ich habe Witcher nie gesehen, du wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Oder hast du mal eine Folge ausgecheckt?
Nein.
Nicht mal eine Folge gesehen?
Nee. Aber siehst du, also auf 2 Hailee Steinfeld, 3 Zendaya, 4 Tom Holland. Das war anzunehmen.
Was haben denn Zendaya und Tom Holland in letzter Zeit gemacht?
Ja, ne? Schon ewig nichts mehr gemacht.
Von das ist ja komisch. Wahrscheinlich ein Musikvideo zusammen.
Mhm. Florence Pugh auf 6. Das kommt auch durch Hawkeye.
Mhm.
Na gut, also.
Wusstest du denn, dass die beiden auch im Privat ein Pärchen sind?
Wer?
Tom Holland und Zendaya.
Ach, ich finde, das hat sich angeboten, aber I couldn't care less.
Hat sich angeboten?
Ja.
Komm, Mäuschen, ich drehe mal mit dir einen Film. Bietet sich an, dass ich dich auch in einer Relationship date. So, ja?
Ja, also das ist jetzt wirklich nicht das erste Paar, was durch irgendwelche Dreharbeiten entstanden ist.
Nee, das nicht, aber es ist ja nicht so, dass man automatisch zusammenkommt, nur wenn man jetzt zusammen dreht.
Nee, aber deswegen, ich bin halt nicht überrascht.
Was so, du denn mit Kathi Karrenbauer zusammen, nur weil du mit ihr irgendwie zusammen gedreht hast?
Mit Kathi Karrenbauer.
Ja, keine Ahnung.
Lass doch mal die Frau Karrenbauer in Ruhe.
Echt, die hört es bestimmt nicht, dass die hier denkt, so, was erzählt denn der über mich?
Genau. Ja. Wer ist denn das?
Ja. Ich kenne auch die Pappenheimer, die uns hören hier, die Promis. Ich weiß auch, welche Promis uns hören.
Ist das so, ja?
Michael Bay, schönen Gruß.
Genau. Da hört sich immer stundenlang deutsches Gebrabbel an und hat keine Ahnung, was da passiert.
Der lässt sich das simultan übersetzen.
Mm.
Weil wir die Besten sind.
Genau das.
Unser wichtigster Fan, Michael Bay.
So, dann war ich ja ein bisschen näher dran mit Hailee Steinfeld, deswegen entscheide ich jetzt, dass du anfängst.
Ich fange an, okay. Du bist der Chef. Dann machen wir das so.
Ja, dann bringen wir einen gemeinsamen Film.
Ja, genau. Erst mache ich einen, dann machst du einen und dann bringen wir den gemeinsamen Film.
So rum, okay.
Ja. Oder wolltest du jetzt anfangen mit dem gemeinsamen Film?
Nö,
ich sag dir gerade, du bist der Chef.
Nö, ist fein, fang an.
Okay. Ich war unterwegs in Kevin Smiths Filmografie.
Oh.
Und das ist schon ganz interessant, weil ich meine, du hast Clerks hier schon rezensiert von ihm.
Mhm.
Und mit seinem Debüt Clerks hat er ja einen Riesenhit gelandet. Und für den Nachfolgefilm Mallrats bekam er von Paramount 5 Millionen Budget. Was schon ein enormer Sprung ist.
Kommt jetzt Mallrats?
Nein.
Ah, schade.
und Moritz floppte.
Wirklich?
Und wenn Moritz nicht gefloppt wäre und dieser Film irgendwie Plus gemacht hätte in irgendeiner Form, dann wäre es wahrscheinlich nie zu diesem Film gekommen, den ich jetzt vorstelle. Weil das ist jetzt...
Ich bin gerade völlig überrascht, dass Moritz ein Flop war.
Ja, ja, war es definitiv.
Krass.
Und
der Film, der uns Ben Affleck geschenkt hat quasi.
Richtig, ja. Du greifst auch ein bisschen voraus, weil in diesem Film hat nämlich auch Kevin Smith mit Moritz zu tun gehabt und hat ihn dann als seine erste Hauptrolle in Chasing Amy besetzt.
Oh, geil.
Was quasi der dritte Film und der dritte Teil dieser sogenannten Jersey-Trilogie ist. Und über den möchte ich jetzt reden. Und Kevin Smith sagt selbst, dass Chasing Amy nie entstanden wäre, wenn Moritz ein Hit gewesen wäre, weil dann hätte er ganz anderen Stoff gedreht. Mhm. Und so musste er wieder einen kleineren Film drehen mit einem kleineren Budget und dadurch ist es dazu gekommen.
Okay, geil. Den kanntest du noch nicht, ne?
Nee, den kann ich noch gar nicht.
Jetzt bin ich mal sehr Premiere. Gespannt, weil den habe ich das letzte Mal gefühlt auch irgendwann in den 90ern gesehen. Ey, das ist ewig her.
Und wir reden hier von pre-Good Will Hunting. Also Ben Affleck kannte man aus Moritz, der hatte davor nur Nebenrollen irgendwie bei Feld der Träume oder bei Buffy, also der hat noch gar nichts gemacht.
Mhm.
Und Kevin Smith fand ihn so cool, dass er gesagt hat, ich gebe dem Jungen seine erste Hauptrolle.
Das ist ja geil.
Ja.
Ja, das hat mir, glaube ich, mal, als ich über den letzten Film von Jane Silent Bob gesprochen habe, dass die ja bis heute irgendwie miteinander befreundet sind oder halt zumindest so in der erweiterten Entourage.
Ja, ist ja immer so ein bisschen so eine Bubble, diese Kevin-Smith-Truppe, die dann auch immer wieder in seinen Filmen auftaucht mit Cameos und so. Also
ja, ja, aber eben Ben Affleck gehört dazu.
Auf jeden Fall.
Ja.
Definitiv. Und jetzt war ich hier bei der Finanzierung gewesen. Miramax stellte immerhin noch 3 Millionen zur Verfügung für seinen nächsten Film, für diesen besagten Chasing Amy. Die wollten aber Zugpferde haben. Weil als er ankam mit von wegen, ja, ich will Ben Affleck in der Hauptrolle und hier, ich bin gerade mit einem Mädel zusammen, die würde ich gerne in die weibliche Hauptrolle besetzen. Da meinte Miramax, das ist nicht so geil, weil wir hätten gerne irgendwie so Leute wie David Schwimmer, Jon Stewart und Drew Barrymore als die drei Hauptrollen. Und nicht Ben Affleck, Jason Lee und wie heißt die Dame, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal. Komme ich noch drauf zu. Und da meinte tatsächlich Kevin Smith, dass er den Film mit seinen Leuten drehen würde. Und Miramax kann ihn dann optional danach erwerben.
Mhm.
Zum Vertrieb.
Ja.
So war der Deal.
So ein bisschen wie sie es bei Clerks. Also bei Clerks sind sie auch erst im Nachhinein als Vertrieb eingesprungen, okay.
Und da hätten die Schauspieler und alle Beteiligten an dem Film hätten definitiv mehr Geld bekommen, wenn die den 3-Millionen-Deal angenommen hätten.
Mhm.
Aber er hätte auf bestimmte Leute oder Kumpels von ihm verzichten müssen. Und da war er relativ loyal unterwegs, weil Miramax hat gerade mal 250.000 für den Film bezahlt.
Wow.
Das war so krass. Das Budget, was da zur Verfügung stand. Also was hier auch als Budget angegeben worden ist.
Krass, ja.
Nicht doll. Zurück zu Ben Affleck und zurück zur Story. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? 90er hast du gesagt, ja?
Ja. Und leider auch nur einmal. Also den muss ich definitiv auch nochmal gucken.
Da würde mich mal interessieren, wie du ihn findest. Ben Affleck spielt Holden. Und sein bester Kumpel heißt Banky. Habe ich schon erwähnt, der wird gespielt von Jason Lee. Und die beiden zeichnen Comics. Und die beiden sind Best Friends, Buddies und die wohnen auch zusammen in einer Bude. Und als er auf einer Comic-Convention Alyssa kennenlernt, verguckt er sich in sie. Aber kurz danach erfährt er nämlich auch, dass Alyssa lesbisch ist und dass die eher so auf gleichgeschlechtliche Menschen steht. Aber trotz allem entsteht eine Freundschaft zwischen Ben Affleck und ihr. Hängt zusammen rum, sind zusammen unterwegs, verbringen voll viel Zeit und sie sagt auch so, ja, eine Freundschaft ist ja drin, auch wenn ich nicht auf Männer stehe. Und das geht dann so weit, dass er ihr irgendwann in einer Nacht seine Liebe gesteht und sagt, pass auf, egal auf welche Geschlechter du stehst, ich habe mich verliebt. Und ich verrate, denke ich mal, auch nicht zu viel, weil es geht aus dem Trailer und aus allem möglichen hervor, wenn ich verrate, dass der Goatee Affleck sie dann tatsächlich dazu bringt, sich in ihn zu verlieben.
Mhm.
Bis hier in die Story.
Deswegen Chasing Amy.
Deswegen Chasing Amy, ja gut, okay. Der wortwörtliche Begriff wäre ein Spoiler, das ist eher von einer anderen Sache hergeleitet, weil die heißt ja nicht Amy in diesem Film.
Mhm.
Aber, Junge, also hier ist einiges, was ich an dem Film schwierig finde. Also erstmal ist eine unfassbar fragwürdige Darstellung der LGBTQ-Community, weil sein Buddy, gespielt von Jason Lee, ist super homophob.
Ja.
Also von ihm kommen dann so Sprüche, wo er dann so sagt zum Beispiel, I don't get dykes, also so, ich mag keine Lesben, jeder mag doch Schwänze.
Mhm.
Und ich kann sogar die Schwulen verstehen, weil sogar ein Haufen Schwule mögen Schwänze. Aber deswegen verstehe ich Lesben nicht, weil die brauchen keine Schwänze. Und wie kann das sein?
Geile Rechnung.
Ja, ja, das, also so eine Zitate lässt er dann von sich und ist halt allgemein sehr, sehr komisch unterwegs. Und ja, das ist so ein bisschen so der feuchte Traum von Fans, die in Jodie Foster und Cara Delevingne verliebt sind und gesagt und so zu ihren Kumpels sagen, ja, ich würde die schon bekehren. Ich würde die schon rumkriegen. Mhm. Auch wenn die lesbisch sind. Und das endet in wirklich, wirklich seltsamen Szenen, Alter. Also in einer Szene trifft sie sich halt so mit ihren lesbischen Freundinnen, wo die halt immer so ein Weinchen trinken und wo die sich immer zusammen treffen. Und dann stockt sie so ein bisschen rum, als sie fragen, wie heißt denn deine neue Liebe? Und sie versucht das immer so zu umgehen, indem sie sagt, ja, die sind, also so immer so mit dem Pronomen, sodass das verdächtig ist und dass die nachfragen, so, ja, warum benutzt du denn diese komischen Pronomen? Und dann sagt sie halt so Holden. Mhm. Hat so Männernamen. Und die gucken halt alle total geschockt und dann sagt die eine, another one bites the dust. Mhm. So von wegen, als wenn das jetzt gang und gäbe ist, dass jetzt Lesben bekehrt werden und die auf einmal ein Mann irgendwie herkommt und die dann so wegfegt und die dann auf die stehen.
Okay.
Also das finde ich schon irgendwie seltsam. Und was ich auch komisch finde, ist, dass es in den 90ern wohl keine Bisexualität gab. Weil dieses Wort fällt dir nicht einmal in diesem Film. Weil sie erzählt nämlich auch von ihrer Vergangenheit, wo verschiedene Männer auch eine Rolle gespielt haben, weil sie auf einer Highschool schon ziemlich promiskuitiv unterwegs war. Aber es heißt zu keiner Stelle, dass sie bisexuell ist. Es heißt nur, sie ist dann irgendwann eine Lesbe geworden.
Das heißt immer entweder oder.
Entweder oder. Und dann kam Ben Affleck und jetzt ist sie wieder keine Lesbe. Mhm. Auch eine Sache, die ich seltsam finde. Insofern ist das alles so ein bisschen komisch. Also ich hatte hier immer so einen schalen Beigeschmack, wo ich denke, okay, lieber Kevin Smith, hast du schon mal eine schwule Person oder eine lesbische Person in deinem Leben getroffen?
Aber das spielt schon auch wieder in der New Jersey-Gegend, ne?
Das spielt alles in der New Jersey-Gegend, ja. Natürlich. Ja,
naja,
weil auch diese New Jersey-Trilogie.
Ja, weil ich glaube, es ist ja schon ein relativ ländliches Szenario, also kleinstädtisch zumindest. Und ich glaube, das spielt da natürlich schon auch mit rein.
Was? Du meinst, in einem ländlichen Szenario würde man noch nie was von einem Bisexuellen oder einer...
Nein, ich will das damit nicht rechtfertigen, Alter. Es geht darum, dass die Mentalität der Leute, weißt du, dass die jetzt nicht wahnsinnig open-minded durch die Gegend rennen, sondern halt eben nur so ein bisschen verstaubte Vorstellungen haben.
Ja, aber er dreht ja einen Film über dieses Thema. Also er dreht einen Film darüber und er schreibt die Charaktere so, wie er sie schreibt und ja. So, wie er sie sich vorstellt. Mhm. Und das wirkt so, wie Disney sich in Küss der Frosch New Orleans vorstellen.
Ja.
Dass da an jeder Ecke Frösche sind, dass über Jazz läuft und dass Voodoo da groß an der Tagesordnung ist. Mhm. So kommt es mir vor, als wären das diese Abziehbilder. Und das Seltsame daran ist, er hat ja hier eine Menge Eigenerfahrung einfließen lassen, weil Kevin Smith war nämlich mit der Hauptdarstellerin Joey Lauren Adams zusammen. Und deswegen ist dieser Film sehr persönlich. Und sie stand davor auch nur auf Frauen. Allerdings war sie bisexuell. Mhm. Und dann ist sie in eine Beziehung eingegangen mit Kevin Smith. Und er hat ihr dann gesagt, pass auf, ich würde gerne unsere Beziehung als Aufhänger nehmen, diesen Film zu drehen. Was schon erstmal so ein kleiner Schock für sie war.
Ja.
Aber dann hat sie ihn unterstützt und hat ja auch die Hauptrolle in den Film übernommen. Also, man kann nicht sagen, dass er jetzt von nichts wusste, sondern das floss alles mit ein, wie er das so gesehen hat. Und das ist alles fragwürdig.
Ja, aber auf der anderen Seite, ne, wenn sie da als bisexuelle Frau proaktiv dabei war, kann sie das ja auch nicht komplett scheiße gefunden haben, was er da geschrieben hat.
Also selbst er findet es fragwürdig, mittlerweile.
Ja, mittlerweile, ja.
Aber nach 2010 hat er dann in Interviews gesagt, dass er diesen Film nicht so gemacht hätte und dass ihn einige Sachen da sehr unangenehm sind, die er da inszeniert hat.
Aber damit ist es ja schon auch irgendwie ein Zeichen seiner Zeit.
Das mag alles sein, aber ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und bei mir, der politisch normalerweise nicht korrekt unterwegs ist, bei mir kam hier die eine oder andere Stelle immer cringe-mäßiger vor und die Punkte sind hier von 20-Minuten-Takt immer weiter gesunken.
Vielleicht sogar am cringe-mäßigsten?
Vielleicht sogar am cringe-mäßigsten. Nicht ganz, aber ja. Hätte sein können.
Ey, dieses Wort, Alter. Jetzt hast du es immerhin mal verwendet, weil ich frage mich immer noch, wer überhaupt auf die Idee kam, das so zu formulieren.
Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich seit 17 Minuten draufstarre. Deswegen hatte ich es im Kopf.
Ja.
Ja, derjenige hat sich immer noch nicht gemeldet, der uns dieses letzte Los aus dem Topf dann noch beigetragen hat.
Okay, ja. Also das klingt jetzt alles nicht so gut.
Nee, ist auch nicht gut. Ist auf jeden Fall mit Abstand einer der schlechtesten Kevin Smith-Filme, die ich je gesehen habe und ist definitiv fragwürdig. Also das Ganze endet auch noch in einem total hanebüchenden Finale, wo etwas vorgeschlagen wird von einem Hauptcharakter, wo ich dann dachte, bitte was? Mhm. Wer kommt denn auf sowas? Also welcher Drehbuchschreiber kommt auf sowas und wer hatte die Idee, das so zu inszenieren?
Das ist beides die gleiche Person.
Das ist beides die gleiche Person und das hat er nicht gut gemacht. Also ich meine, er hat danach direkt, der nächste Film war ja Dogma und das war ja nun wirklich ein Quantensprung von der Qualität.
Ja.
von Chasing Amy
Zweifelsohne. Wie viele Jahre liegen da dazwischen? Schon von wann war Chasing Amy?
Chasing Amy ist aus 97, ich glaube Dogma war 2001. Haut es hin?
Weiß ich nicht.
Müssten 4 Jahre gewesen. Also 3, 4 Jahre liegen dazwischen.
Okay. Aber ja, bin ich voll bei dir. Ist ein Quantensprung.
Und was noch erschwerend dazu kommt, ist, dass die Chemie zwischen allen Personen hier in diesem Film komplett off ist. Also Joey Lauren Adams hat am Anfang natürlich eine weibliche Freundin, wo die anderen beiden dann sehen, dass die lesbisch ist. Die spielt dann plötzlich keine Rolle mehr, also ist völlig austauschbar. Mhm. Die Chemie zwischen ihr und Ben Affleck ist komisch. Jason Lee und Ben Affleck, dass die jetzt Best Friends sind seit klein auf, auch schwierig, wenn du siehst, dass sie überhaupt nichts miteinander zu tun, also überhaupt nichts gemeinsam haben und sich eigentlich gar nicht verstehen. Das sind alles Momente, wo ich denke, das ist auch noch schlecht gecastet. Also irgendwie, jeder in seinen Rollen ist unglaubwürdig.
Oje, oje.
Ja. Und dann hast du natürlich die weiteren Rollen und das ist auch keine Überraschung, wenn ich hier die Cameos nenne. Also, selbst wenn du raten würdest, würdest du wahrscheinlich drauf kommen. Matt Damon ist dabei natürlich in einer Szene.
Surprise, surprise.
Surprise. Casey Affleck sieht man hier in sehr jung.
Mhm.
Und natürlich tauchen Jay und Silent Bob auf.
Ja.
Und das war ganz interessant, weil Jason Mewes laut Kevin Smith war komplett kokainabhängig zu der Zeit und war während der Szene, die sind in einer Szene zu sehen mit einem etwas längeren Dialog, der war komplett drauf, da haben die zu der DVD von Chasing Amy damals in den 90ern, haben die einen Audiokommentar aufgenommen und der ist wohl ständig eingeschlafen. Während des Audiokommentars ist er eingeschlafen und dann wieder aufgewacht, wo ich dachte, okay, auf Koks ist keine übliche Nebenwirkung, aber bei ihm wirkte das wohl so, ich weiß ja nicht, vielleicht hat er irgendwas gemischt. Jedenfalls ist er immer wieder weggepennt und musste dann immer wieder geweckt werden während des Audiokommentars. Stelle ich mir auch interessant vor.
You know what I do when I'm out of ideas? Cocaine. And then I get like a million ideas at once.
Ist auch wirklich ein Riesenplan, den Audiokommentar auf Koks aufzunehmen. Ein
ziemlich geiler Plan, ja, auf jeden Fall. Da hatte ich schon ein bisschen, naja gut, so rein werbetechnisch hatte ich schon ein bisschen Bock, mir den Audiokommentar anzugucken, auch wenn der Film mau ist, aber gut.
Ja.
Habe ich dann nicht gemacht und ich habe den Film auch nicht auf DVD. Und das war für Quentin Tarantino im Jahr 97 der beste Film des Jahres. Es gab mal eine Talkshow, wo er mit 6 anderen Leuten saß. Was denn?
Ja, was sagt uns das über Quentin Tarantino?
Keine Ahnung, aber jedenfalls von diesen 6 Leuten, die aus der Filmbranche waren, die irgendwie bei diesem Roundtable dabei waren, haben 3 Leute gesagt, dass Chasing Amy der beste Film des Jahres ist. Einer davon war Tarantino.
Wow.
Schon hart.
Das ist krass, ja. Aber ey, ganz ehrlich, ich habe auch keine schlechten Erinnerungen an den Film. Deswegen finde ich voll abgefahren, was du jetzt erzählst. Ne? Also ich muss den echt mal wieder sehen.
Ja, guck dir den mal heute an. Ich finde den sehr cringe-mäßig.
Natürlich. Okay, aber das heißt nicht nur keine Empfehlung, sondern du rätst jedem von diesem Film ab. Ja,
ich rate jeden ab. Das ist echt kein guter Kevin Smith-Film. Ich meine, jeder muss sich selbst ein Bild machen, jeder muss, ich bin hier auch eher weiter unten von meiner Bubble, die den Film gesehen haben. Es gibt Leute, die geben dem 5 Sterne.
Wie viel?
5. Die geben ihm die volle Punktzahl. Davon bin ich halt weit entfernt. Insofern, ich bin jetzt nicht das Nonplusultra. Und jeder muss ja hier so ein bisschen sich selbst ein Bild machen. Für mich persönlich ist das keine Empfehlung. Aber ich mag von Kevin Smith zum Beispiel Red State. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, den kenne ich nicht.
Dieser
Horrorfilm, ne?
Naja, Horrorfilm, naja, das sind da 3 Jungs, die in so einer Sekte landen.
Mhm.
In so einer Sexsekte. Und dann belagert das FBI halt außenrum, wie bei Waco, belagern die halt dieses Gebäude und dann bricht halt die übelste Schießerei aus. Ist eigentlich kein Horrorfilm.
Okay.
Und ich mochte den total. Ich finde den gut. Der steht bei IMDb irgendwie bei 6 oder so, bei 6,0. Also.
Aber ich meine, der hat auf Festivals ziemlich Furore gemacht damals.
Ja, aber da weiß ich zum Beispiel, dass der nicht viele Fans hat und da gehöre ich zu der Minderheit, die sagt, Alter, das ist für mich einer von Kevin Smiths besten Filmen neben Dogma.
Mhm.
Da stehe ich wieder alleine da. Insofern kann sein, dass die Leute Chasing Amy mögen. Also ich will jetzt dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Für mich persönlich war das ein Flop.
Okay. Hast du denn hier irgendwas auf der Haben-Seite?
Nee.
Also halt die paar Schauspieler, die du...
Naja doch, es ist ein Kevin Smith-Film. Also der hat natürlich seine witzigen Momente und ein paar gute Dialoge und so ein paar Szenen, die an Clerks erinnern. Auf dieser Comic-Convention hast du natürlich ein paar Charaktere. Der eine, der hat Jason Lee anmacht, weil er ihn fragt so, ja, was ist denn deine Funktion? Und dann sagt er so, ja, ich mach die Farben und
hier Comic
Ben Affleck, Ben Affleck zeichnet und ich mache halt die Konturen.
Ja.
Also sagt es ihm, okay, also du bist so der Abhauser. Er so, nein, man muss doch die Schattierung machen, damit man die Stimmung und so. Ja, aber letztendlich paust du doch nur ab, du kriegst doch die Zeichnung von ihm, oder? Ist er derjenige, der zeichnet? Ja, also bist du ein Abhauser und so, provoziert ihn halt die ganze Zeit, bis er halt ausrastet. Also so eine Momente sind natürlich sehr witzig, aber die Kernhandlung und die Chemie und die Story um Ben Affleck und hier die Dame, hier Alyssa, das ist wirklich, das ist für die Tonne.
Okay.
Da hat er sich keinen Gefallen getan. Hat, trotzdem hat er dem Studio einen großen Gefallen getan, weil das Budget von 250.000, da gab es eine Plusrechnung. 12 Millionen hat er eingespielt.
12 Millionen.
Da haben die schon ein bisschen mehr Plus gemacht als Morals. Und deswegen
das ist ordentlich, ey.
Ging's auch danach direkt zu Dogma, weil da hat er dann wieder Kohle für gekriegt.
Das ist schon komisch, oder? Weil du würdest jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass Morals klar der bessere Film ist.
Definitiv, ja. Ich bin großer Fan von Morals. Also so Clerks und Morals waren für mich super.
Mhm.
Jetzt habe ich mir den dritten angeguckt und kann sagen, gut. Das ist wahrscheinlich ein unterschwelligen Grund, warum ich mir den nicht anguckt habe die ganze Zeit. Nee, ich wusste ja nicht, wie der ist. Ich habe ja auch viel Gutes über Chasing Amy gehört, aber stand halt im Regal, das ist definitiv ein Fehlkauf. Ich hätte mir nicht gekauft, wenn ich ihn vorher gesehen hätte.
Mhm. Krass.
Ja. Geht 113 Minuten, auch nicht gerade kurz. Ist immer noch Rated R in den Staaten. Wegen sexuell aufgeladenen Themen.
Aha. Werden die denn auch irgendwie visuell dargestellt, dass man das Rated R irgendwie begründen könnte?
Überhaupt nicht. Also Jason Lee kommt halt rein und sie liegt halt auf dem Bauch auf seiner Couch. Er liegt daneben und eine Decke liegt halt über allem. Also du siehst schon, dass sie oben nichts anhat, aber Aha. Du siehst keine Brüste, du siehst nichts. Also so visuell ist da nichts von zu sehen.
Okay. Na dann.
Bist du bereit für die Punkte?
Ja.
IMDb gibt eine 7,2.
Okay.
Der Metascore gibt eine 71.
Alter, was?
Rotten Tomatoes gibt eine 7,3. Das ist eine Empfehlung von 87%.
Aha.
Und 4 von 5 gibt's vom Publikum. 83% Empfehlung. Nur Letterboxd ist hier ein bisschen verhalten, 3,3.
Ja, aber das klingt trotzdem alles sehr viel besser als das, was du hier so sagst.
Der hat immer mehr im Laufe der Laufzeit verloren und mich verloren. Muss ich leider so sagen.
Okay. Ich sag 3.
Nee, doch noch eine 4.
Immerhin.
Immerhin. 4 Punkte für Chasing Amy. Für einen Kevin Smith Film ist das gar nicht mal so gut.
Ja, klingt so.
Ja gut, Tusk hatte ich hier auch, diesen Walross Film, da war ich jetzt auch nicht so mega angetan. Der war auch seltsam. Aber ich finde jetzt nicht alles einhellig gut, was er gemacht hat, aber auf der anderen Seite hat er Filme gemacht, die sind Bombe. Der gehört nicht dazu.
Mhm. Na, schade.
Schade, sagt er. Und leitet über zu seiner Rezension.
Ja.
Na, dann machen Sie das doch.
Das ist, vielleicht ist das ähnlich.
Ach so?
Ja.
Heute die Gurkenfolge. Na, ich habe gesagt, gucken. Alles muss raus. Ja, wir schmeißen den Müll heute raus.
Eben. Das ist wirklich wie so bei so einem schlechten Ausverkauf, ey. So muss dir wirklich Mühe geben, um was zu finden, was man auch irgendwie brauchen kann.
Richtig, alles, was nicht
der Rest wurde. Ist Schrott, ja. Ja, aber der Film ist leider, das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch kein Highlight. Aber er ist der nächste in einer Reihe, die ich hier irgendwie schon seit längerem verfolge. Und das ist einer.
Eine Folge ohne Reihe.
Ja. Und das ist einer, von dem ich weiß, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Ich habe mir den jetzt ein zweites Mal angeguckt. Werde es kein drittes Mal machen. Das steht fest. Mhm. Deswegen jetzt The Pink Panther aus dem Jahr 2006. Der rosarote Panda. Tja, das ist leider nicht der hier.
Do I detect something in your voice that says I am in disfavor with you?
Es ist wieder jemand, der ihn imitiert zumindest.
Ja, das ist er. Kein geringerer als Steve Martin. Der gibt hier den Inspektor Clouseau.
Mhm.
Regisseur des Ganzen, Shawn Levy.
Ach, der hat den gemacht, okay.
Der mittlerweile schon einiges gemacht hat, was ich zumindest echt mag.
Ja.
Aber
es ist halt alles so harmlos, was er macht. So. Also wenn er einen Film inszeniert, dann weißt du schon, du weißt von vornherein, das ist kein 10-Punkte-Film.
Naja, aber es ist nicht so, als wäre es alles automatisch stumpf und nur Schrott oder so, ne?
Nee.
Also ich meine, der macht ja auch Stranger Things, so produziert es ja auch. Also das ist auf jeden Fall mal was, wo es schon eine Menge Leute gibt, die sagen, dass ist ein bisschen tiefgründiger oder zumindest hat's Substanz. Ich mochte Free Guy sehr, auch wenn man das jetzt vielleicht als Popcorn-Kino abtun kann. Mhm. Aber sowas wie This Is Where I Leave You war ja jetzt auch nicht stumpf.
Nee, stumpf jetzt nicht unbedingt. Aber als Regisseur, weiß nicht, ist er mir im Moment noch ein bisschen zu harmlos und zu glatt.
Ja.
Der macht halt so, also wenn ich halt Shawn Levy höre, dann denke ich so nachts im Museum und so die Sachen, die er gemacht hat. Und das ist so. Und ja. In der Richtung hat er halt eine Menge Comedies gedreht. Also gerade dieses This Is Why I Leave You ist ja schon sehr untypisch für sein
Spiel. Ja, auf jeden Fall. Aber eben, also ich finde, man tut vielen Leuten immer Unrecht, wenn man das dann so über einen Kamm schert und so tut. Nur weil die halt viel in eine Richtung gemacht haben, muss es ja nicht heißen, dass die gar nichts anderes können, weißt du?
Klar.
Und ich finde, mit Free Guy hat er schon auch bewiesen, dass er mit einem sehr großen Budget sehr unterhaltsames Popcorn-Kino machen kann.
Ja, Popcorn-Kino kann er, das auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, du kannst mich ja jetzt mit dem rosa-roten Panther überzeugen.
Nee, also deswegen, das passt schon, was du sagst, weil das passt hier auf jeden Fall in die Schiene von Nachts im Museum und sowas. Das ist wirklich leider halt sehr belanglos und einfach auch nicht gut, Alter. Das kann man nicht anders sagen. Und das waren aber schon auch so ein bisschen noch seine Anfänge, ne? Also mittlerweile ist das ja alles eben sehr viel größer und aufwendiger geworden. Deswegen, wer weiß, ob das jetzt damit zu tun hatte, dass er hier, dass das eher so eine Auftragsarbeit war, weißt du? Weil geschrieben hat das Ganze Len Blum. Das ist abgefahren, weil der schreibt schon lange, aber selten. Der hat ganze 11 Credits. Mhm. Der hat aber schon 1981 Stripes geschrieben, der von vielen, ja, auf jeden Fall gut gefunden wird.
Hat man hier schon.
Dann aber auch sowas wie Over the Hedge.
Der Animationsfilm?
Ja, genau.
Okay.
Den ich sehr mochte. Wie hieß der auf Deutsch? Ab durch die Hecke, ne?
Ab durch die Hecke
hieß der. Ja. Die anderen Autoren, Steve Martin hat hier mitgeschrieben, weil er ja auch die Hauptrolle spielt. Und dann Michael Saltzman. Das ist, der ist eigentlich mehr als Producer zugange sonst. Der hat sowas wie Hell on Wheels produziert. Alter.
Das ist aber nicht der Michael Saltzman. Okay, nee, ja. Harry Saltzman ist der von dem Bond-Film.
Genau, nee.
Ja, okay.
Aber wobei, könnte gut sein, dass die verwandt sind, ne?
Vielleicht, ja.
Mit dem Namen,
sind ja mal so Produzenten unterwegs.
Aber ey, der, also hier, Michael Saltzman, der hat so krasse Sachen produziert, Alter. So Hell on Wheels, Mad Men ist von dem, Arrested Development, The Boys und so. Also wirklich gute Sachen.
Okay.
Und deswegen, da hätte man hoffen können. Aber ja, sei es drum, das, was hier passieren sollte, war ja klar. Das ist jetzt wie irgendwie jedes Mal, wenn ich über einen Film aus der Reihe spreche, jetzt seit ein paar Folgen. Das war auch wieder der Versuch, dieses Franchise irgendwie aufs Neue aufleben zu lassen. Und tatsächlich hat es funktioniert. Also zumindest mal finanziell gesehen.
Ah ja.
Weil der Film hat 80 Millionen gekostet, was schon auch krass ist. Aber hat 164 eingespielt und damit auf jeden Fall fürs Studio eine Rechnung, die sich gelohnt hat. Und es ist traurigerweise damit auch der finanziell erfolgreichste Film des ganzen Franchises. Mhm. Und da sieht man halt einmal mehr, dass das nicht zwangsläufig was mit Qualität zu tun haben muss, wenn ein Film finanziell erfolgreich ist. Aber das macht Fast and Furious ja vor.
Ist das denn der erfolgreichste Film, den Steve Martin je gemacht hat? Weißt du das?
Nee, also jetzt auf Steve Martins Biografie gesehen, weiß ich das nicht, nee. Mhm.
Hat ja viele bekannte Filme gemacht, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die ganzen 80er-Knaller von ihm so finanziell abgeschnitten haben.
Ja, aber ich glaube,
das klingt schon nach einer guten Spanne.
In den 80ern, da gab es die Filme, die so über 150 Millionen gekommen sind im Einspiel. Ich glaube, das sind eben so die man heute noch kennt.
Ja, und
weißt das Budget war ja damals Konsorten kleiner. Und so. Also
ja, ja, eben.
Das, Comedy ist schon eine Menge. Deswegen meine ich, also klar, auch. Die Marge war immer eine andere, aber das ist eine gute Frage. Ey. Bei Steve Martin könntest du recht haben. Weil ich weiß auch nicht, was so, sonst so sein finanziell erfolgreichstes Ding war. Aber für ihn hat sich die Nummer eh gelohnt, weil der hat halt für die Rolle hier mal kurz 20 Millionen bekommen.
Okay.
Das heißt, mal kurz ein Viertel vom Budget eingestrichen.
Kann man machen.
Als Hauptrolle, ey, das ist schon heftig. Ja, zur Handlung. Die erzählen also das Jahr 2006. Und wir befinden uns natürlich in Frankreich und es gibt ein Fußballspiel. Und wir sehen, dass Jason Statham der Trainer ist. Und dann wird da noch so ein Popsternchen etabliert, die dann mit dem Trainer zusammen ist.
Ariana Grande?
Nein, in diesem Fall ist es Beyoncé.
Ach, Beyoncé ist es.
Und die ist dann demzufolge auch bei dem Fußballspiel im Publikum. Und das wird alles im Fernsehen übertragen. Und das ist halt ein total wichtiges Spiel. Und das Spiel ist vorbei. Und dann sehen wir, wie die alle jubelnd aufs Feld rennen und die Mannschaft sich auch um den Trainer schart. Und in diesem Getümmel fällt der Trainer plötzlich tot um. Mhm. Davor gab es noch einen Moment mit seiner Verlobten, wo er ihr den Diamanten, den Pink Panther, überreicht als Heiratsantrag. So, kurz danach ist er tot. Und dann findet die Polizei heraus, dass der da auf dem Feld mit so einem Giftpfeil in den Hals wurde er halt umgebracht. Und jetzt ist die Strategie von Chief Inspector Dreyfus, gespielt von Kevin Klein, dass sie jetzt den dümmstmöglichen Polizisten holen, der erstmal die Aufmerksamkeit auf sich zieht, damit die im Hintergrund richtig ermitteln können und so, wenn sie dann möglichst nah an dem potenziellen Täter sind, das Ganze publik machen können und so der Chief Inspector gut dasteht. Also kommt Inspektor Clouseau ins Spiel. Der wird dann aus seiner Gegend nach Paris geholt und wird dann eben für die Öffentlichkeit, so ist er das Gesicht, was jetzt der in diesem Fall ermitteln soll.
Mit anderen Worten, Steve Martin spielt praktisch den französischen Inspektor Clouseau.
Ja, ja.
Mit Akzent?
Natürlich.
Mit Akzent,
ja.
Okay. Fragwürdig?
Ja. Und, Alter. Ja, was soll ich noch sagen? Er kriegt dann natürlich einen aus Paris von der Polizei an die Seite gedrückt. Das ist Jean Reno.
Alter, wer ist denn da noch alles dabei?
Und die Dame, die da auch bei der Polizei in Paris arbeitet, wird von Emily Mortimer gespielt.
Okay.
Ja, die ist dann so im weiteren Verlauf natürlich auch der Love Interest von Clouseau. Ja, das ist mal jetzt so grob das Line-up. Und die Handlung, ja, eben, dann geht's natürlich drum, rauszufinden, wer hat den umgebracht und wo ist der Pink Panther geblieben.
Also eigentlich wie in jedem Film die gleiche Story.
Ja.
Okay. Was ist eigentlich mit Beyoncés Filmkarriere passiert?
Hatte in der Zeit so mit Austin Powers und so, ne, hatte die...
Genau, Austin Powers, dann hat die bei Cadillac Records mitgemacht und hier bei Dreamgirls.
Das war übrigens echt meine Lieblingsperformance von ihr. Die Ella James spielt in Cadillac Records.
Die war super.
Also ich meine, gnadenlos vielbesetzt, was die Optik angeht, weil das war ja schon auch so ein bisschen das Ding von Ella James, dass die halt
nicht hübsch war.
Also bei Beyoncé haben sie dann so ein bisschen mehr Augenbrauen und dann wird schon passen. Stimmlich macht sie das natürlich sensationell, aber halt optisch ist sie natürlich keine Ella James.
Ja, das stimmt, aber hat schauspielerisch hier einiges gezeigt.
Ja. Na, das ist, wie gesagt, meine Lieblingsperformance von ihr. Und ja, stimmt, die hatte ein paar gute Auftritte und dann hat sie sich offenbar zurückgezogen. Also ich vermisse die jetzt auch nicht, ne? In der Schauspielbranche ist es nicht so, dass ich mir denke, wann kommt endlich mal wieder der nächste Film mit Beyoncé?
Nee, fiel mir aber nur auf gerade, wo du es meintest. Und da fiel mir ein, so, was hat die noch gemacht? Und dann habe ich festgestellt, so wie du, das war ja alles so 2000 bis 2010.
Ja. Ja, und ich meine, also die ist auch hier natürlich wieder wunderschön anzuschauen, so, die macht da ihr Ding und das halt so lala. Aber das ist jetzt für mich kein Faktor, der den Film irgendwie groß in irgendeine Richtung hebt, was so Punkte angeht. Ne? Also die wertet die Nummer jetzt nicht wirklich auf.
Nee, das habe ich auch nicht erwartet.
Ja.
Dass ich gesagt habe, okay, sie bringt jetzt den Film 3 Punkte höher. Also.
Nee, und hier ist es jetzt halt leider wieder so. Du siehst im Endeffekt eine billige Kopie von Peter Sellers. Hier jetzt natürlich auch wieder mit jemandem, der schon aus dem Comedy-Fach kommt und das auch beherrscht. Deswegen so die Slapstick-Momente, die bringt Steve Martin natürlich auch super. Aber unterm Strich ist es halt einfach nicht Peter Sellers. So, und das ist aber halt, du kommst auch hier wieder nicht drum rum bei dieser Figur, wenn du die alten Filme kennst, an Peter Sellers zu denken. Das kriegt auch ein Steve Martin nicht hin, dass der diesen Inspektor Clouseau so spielt, dass du nicht mehr an Peter Sellers denken musst. Und ich weiß nicht, ob das jemals überhaupt machbar ist. So, ich habe jetzt gelesen, dass der nächste Film, den sie bringen wollen, ist ein animierter Film, wo sie sich tatsächlich mal auf den Pink Panther konzentrieren.
Okay, Animationsfilm ist also der nächste Ansatz. Mhm.
Ja, also es ist nicht tot zu kriegen und ich kann es irgendwo auch verstehen, aber man wünscht sich halt trotzdem immer wieder dann einfach Peter Sellers zurück. Also gib mir zumindest so.
Ja, die können auch die Reihe einfach mal begraben, da es Peter Sellers nicht mehr gibt und dann mal sagen, okay, jetzt schlachten wir es mal nicht weiter aus. Das ist ja auch wäre auch mal ein Ansatz.
Ja. Und auch wenn es dann Steve Martin geworden ist, es gab auch hier natürlich wieder andere Namen, die auf dem Zettel standen, die sie sich überlegt haben. Interessant daran finde ich, dass Chris Tucker tatsächlich im Gespräch war. Robin Williams und Jim Carrey, auf jeden Fall auch Leute, bei denen man sich das gut vorstellen könnte. Und für den Dreyfus waren noch Kevin Spacey und Mike Myers im Gespräch.
Ah ja. Das war Kevin Klein eine ganz gute Besetzung. Also so wie ich mir das jetzt vorstelle.
Ja, ja.
Also ist jetzt nicht so abstrakt, dass ich denke so, Alter, was?
Nee, der macht das auch gut. Mhm. Auf jeden Fall. auch Jean Reno funktioniert auch gut in der Rolle. Also eben, das kann man sich ja auch angucken. Ich finde es halt immer dann nur so traurig, weißt du? Also es ist einfach unnötig. Also es sind Filme, die brauchst du halt eigentlich nicht, weil die gibt's halt schon in geiler.
Und auch wenn er das alles immer traurig und unnötig findet, guckt er immer weiter und weiter und weiter und reitet sich
ja, halt. Also ich meine, jetzt stecke ich ja schon...
Sind da SM-Züge bei dir zu vermelden?
Ja, es wäre mehr Masochismus als Sadismus, ne? Aber ich...
Stimmt, ja, Masochismus.
Hey, ganz ehrlich, jetzt stecke ich zu tief drin, jetzt gucke ich mir dann den zweiten natürlich auch noch an und dann ist das Thema aber auch durch.
That's what she said.
Den gucke ich mir den zweiten auch noch an. Den du da noch mitgebracht hast. Mein
der
Gott,
wartet gerade im Flur, ja, auf dem Stuhl.
Den gucke ich mir auch noch an und dann ist aber auch mal gut, ey. Ganz schön an dem Film finde ich die Tagline. Mhm. Get a clue.
Oh, okay.
Ist nett, ne?
Ja, ist nett. Ja. Da habe ich auch noch ein paar heute.
Ah ja?
Ein paar Taglines, die ich mag.
Ja, eben, also manchmal...
Bis Motto-Party.
Manchmal denken sich da echt was Schönes aus im Marketing, ja.
Das hat das Quiz bei mir ausgelöst. Das bewegt mich bei unserem Bash. Ich habe davor die Taglines immer ignoriert, habe mir das gar nicht angeguckt. Aber irgendwie seit unserem Bash gucke ich da mal hin, okay, was haben die hier als Tagline und finde es öfter mal ganz witzig.
Ja, das ist manchmal echt cool. Jetzt gibt's hier noch so ein kleines Cameo von Clive Owen. Der tritt in einer Szene als MI, als britischer Agent auf. Mhm. So, deswegen ist es eindeutig so ein bisschen eine Bond-Anleihe. Interessant daran halt, dass zu der Zeit ging es gerade drum, was ist mit Casino Royale und wer ist der nächste Bond? Mhm. Und da war Clive Owen halt auch im Gespräch.
Okay, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob dieser Saltzman wirklich mit Harry Saltzman vielleicht verwandt ist. Wie heißt der? Michael
Saltzman? Michael Saltzman. Ach so, stimmt, ja, weil dann hätten wir da erst recht die Parallele. Ja.
Richtig, ja. Aber du kannst in der Zeit natürlich weiter.
Ja, weil der Witz ist, der Clive Owen hat das gemacht. Jetzt gibt er das. Die wollten Pierce Brosnan dafür haben. Mhm. Der durfte nicht, weil der durch seinen Bond-Job davor verpflichtet war vertraglich, dass er bis 5 Jahre danach keine Rolle annimmt, wo er in Smoking auftauchen muss.
Okay.
Wie krass sind
das? Das war die Bedingung, ja?
Ja, das sind diese Bond-Verträge, Alter.
Alter, wie hart.
Wie geil ist das denn? So hast du einen Bond gespielt, ey, das ist ja voll DSDS-mäßig. Alles, was du danach im Smoking machst, gehört uns.
Wie krass.
So dreist.
Darf man nicht mal Red Notice oder so drehen, gar nichts.
No. Ja, aber irgendwie cool. Mhm. So, konntest du rausfinden, wie das mit dem Herrn Saltzman ist?
Also sieht nicht nach Verwandtschaftsverhältnis aus, weil hier wird natürlich aufgeführt, was der gemacht hat und wie der aussieht und dass er produziert hat und dass er Primetime Emmy Awards gewonnen hat, aber nicht, dass er verwandt ist mit Harry Saltzman. Mhm.
Guck mal.
Da finde ich nichts.
Nochmal. Ja. Nee.
Traust du mir etwa nicht, dass ich googeln kann?
Ach, hätte ja sein können, dass ich da was anderes finde, aber nee, wir müssen jetzt auch nicht Ewigkeiten mit googeln verbringen, ja. Also nee,
dafür bräuchten wir einen Videopodcast. Da wäre es viel interessanter, den Leuten beim Googeln zu
sehen. Ja, genau, ist viel spannender.
Ja.
Ja, was soll ich dir sagen, Alter? Ich konnte mir das angucken, aber ich fand's nicht geil.
That's what she said.
Noch einer.
Immer diese Vorlagen hier. Dann sag ich mal was zu den Zahlen.
Mach das.
Die sind nämlich schon auch ziemlich durchwachsen. Und ich meine, ich habe eine Menge Liebe für das ganze Franchise. Aber, ja. Also ich kann zumindest sagen, dass es wieder bergauf ging, ne? Nach dem Son of Pink Panther. Deswegen, das kann man schon gucken. Ist halt nicht geil.
Mhm. Schade.
Ja, 5,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 38. Rotten Tomatoes von der Kritik 4,2. Das entspricht 21% Empfehlung. Vom Publikum immerhin 3,2 von 5. Das sind immerhin 51% Empfehlung. Und auf Letterboxd ist er bei einer 2,5.
Okay. Wo bist du hier gelandet?
In letzter Zeit lief es ja bei dir wieder relativ gut, was so die Tipps angeht.
Naja, zumindest, ja gut, alles was nach der 6,5 passiert ist, war auf jeden Fall wieder bergauf, aber
ja, eben.
Das ist ja kein Maßstab hoffentlich, diese eine Ausrutscher.
nee, aber da waren schon viele Punktlandungen dabei jetzt, so in letzter Zeit.
Ja, ein bisschen.
Deswegen, ich glaube an dich.
Ja gut, ich schwanke zwischen zwei Zahlen, aber Ich weiß, dass du Steve Martin magst und wenn du sagst, du hast dir davor die viel beschisseneren Verfilmungen angeguckt, könnte das eine 5,5 sein und das sage ich auch.
Siehst du, Alter, du bist so geil. Genau das ist es.
Ja?
5,5. Crazy.
Okay.
Alter, der Guess.
Cool. Ja, wozu muss ich auch mal treffen hier?
Ja, aber sag ich ja, das läuft in letzter Zeit echt gut.
Ja gut, beim letzten Mal habe ich trotzdem 2-1 verloren, also geht so.
Ja.
Brauchen wir wieder ein paar Punkte hier. Mal schauen.
So, jetzt aber.
Zeit für einen Klassiker.
Oh ja.
Dann machen wir das doch. Und zwar ist das der Auftragsfilm von unserem Kumpel Fepse. Gewinne.
Genau die. Ey, jetzt bin ich mal echt gespannt, ob dir das gleiche aufgefallen ist wie mir.
Aufgefallen?
Ja.
Also vorab sollte man vielleicht sagen, dass es um den Film Lifeboat geht. Das Rettungsboot, ein Film von Alfred Hitchcock.
Ja. Ein etwas untypischer Hitchcock.
Ja, finde ich auch. Sehr untypisch, aber trotzdem erkennt man seine Handschrift.
Ja, und war aus dem Jahr 44, ne?
Ja, 1944, mitten aus dem Krieg.
Ja, und mir ist sofort im Intro was aufgefallen.
Im Intro?
Dir nicht?
War da wieder ein Hip-Hop-Song verwurstelt?
Nee, nein.
Okay, nee,
geht,
dann?
Eher um das Intro selbst, also wie es aufgezogen war. Und so, ich hatte dann so ein kurzes Déjà-vu und dann lese ich einen Namen und dann hatte ich erst recht ein Déjà-vu. Das war dann so das Déjà-vu im Déjà-vu. Weil wir haben uns vor kurzem The Oxbow Incident angeguckt. Mhm. Und das Intro ist genau gleich aufgezogen. Also optisch, ne?
Mhm.
Und dann dachte ich schon so, hatte ich diesen Moment von, Alter, habe ich den Film jetzt schon gesehen? Oder, hä? Ja, ne, so dieses, wie gesagt, dieser Déjà-vu-Moment, wo du nicht so richtig weißt, hatte ich schon mal einen Traum, der genau so war? Oder habe ich das schon erlebt? Oder was ist hier los? Weil dann lese ich den Namen Guy Pearce als Make-up-Artist. Und ich war so, okay, Alter, das habe ich schon gesehen, was geht?
Ich kenne doch Guy Pearce von irgendwo.
Ja, wirklich. Also es war wirklich so, nee, weil ich fand das nämlich, ich hatte das nämlich schon mal gelesen.
Mhm.
Und da hatte ich nämlich genau dieses Ding, dass ich auch dachte, ach, wie witzig, der Make-up-Artist heißt Guy Pearce.
Mhm.
Und es war wieder so. Und deswegen war es tatsächlich ein Déjà-vu, weil gleicher Make-up-Artist von The Oxbow Incident.
Ach, wirklich?
Ja? Es ist der gleiche Typ, Alter. Und deswegen, also das Intro sieht sehr ähnlich aus und dann taucht da eben dieser Name vom Make-up-Artist auf und ich dachte wirklich so, okay, hast du schon gesehen? Und es war aber einfach der gleiche Name.
Okay, dass mir das jetzt aufgefallen wäre, dass das der Make-up-Artist von Oxbow Incident ist, so weit ging es bei mir nicht. Also da hast du mehr gesehen als ich.
Ja, eben, aber wie geil, oder?
Ja, sehr aufmerksam.
Ja, eine völlig unnötige Parallele, aber eben mir ist es irgendwie ins Auge geschossen und es war hier irgendwie abgefahren.
Ja.
Ja, Lifeboat.
Lee, guck mal hier, ist an seiner Matrix hier.
Das war wirklich strange.
Sofort sieht er alle Details.
So echt so, dieser Name poppt auf und ich so, Alter, was ist denn jetzt los? Habe ich doch schon gesehen. Hä? Glitch.
Okay, krass.
Ja.
Ich zoome da meistens aus, wenn der Cast vorbei ist. Also ich gucke da natürlich im Cast so, wer da mitmacht und auch in den Nebendarstellern gucke ich so, ist da jemand Bekanntes dabei, der damals in kleinen Rollen vielleicht noch zu sehen war?
Ja.
Aber dann hier, wenn so ein Make-up-Artist und hier Kamera kommt und hier und Casting, dann lese ich meistens nicht mehr mit.
Du, das ist auch wirklich nur, weil der Typ Guy Pearce heißt, ist mir das halt hängen geblieben beim Oxbow Incident und da hatte ich hier dieses Déjà-vu.
Ja.
Guck mal da, wir machen gründlich.
Ja, er macht gründlich. Aber völlig unbeabsichtigt gründlich.
Ja. Das ist ja nicht die einzige Parallele. Die zweite Parallele ist, dass Alfred Hitchcock sich hier eine John Steinbeck-Vorlage geschnappt hat. Ein sehr bekannter Autor damals, von dem ist ja auch die Vorlage Früchte des Zorns. Oder Jenseits von Eden, der James-Dean-Film, da hat er das Buch geschrieben.
Mhm.
Und das hier war eine Auftragsarbeit.
Ja.
Das heißt, Alfred Hitchcock meinte zu ihm, schreib mal das Buch und das werde ich dann verfilmen.
Mhm.
Ganz interessant. Und das Drehbuch adaptierte dann Joe Swirling wiederum. Den hatten wir
ja
auch schon.
Und das war ja, im Grunde war es ja in zweierlei Hinsicht eine Auftragsarbeit, ne?
Mhm.
Weil Hitchcock war ja ausgeliehen.
Vom Studio. Ja, genau.
Und musste dort eigentlich zwei Filme machen. Der zweite kam nie zustande, weil er sich für den hier so schön viel Zeit gelassen hat.
Mm, ganz genau.
Aber ja, deswegen, ich finde, man spürt das so ein bisschen, dass das jetzt irgendwie nicht so, also es fühlt sich einfach nicht an wie andere Hitchcock-Filme.
Das ist eben auch das, was ich erwähnt habe, dass dieser Film deswegen auch niemals in diesen Hitchcock-Collection drin sind. Also in diesen offiziellen Blu-ray-Boxen, wo Hitchcock-Filme sind.
Ist der nicht mit bei?
Ist der meistens nicht bei, sondern den gibt es nur einzeln zu kaufen, weil das eben dieses Studio-Ding ist.
Ja.
Ja, und Joe Swirling? Der hat unter anderem die Drehbücher geschrieben von The Pride of the Yankees, den ich hier schon hatte. Und It's a Wonderful Life. Wenn wir schon in der Weihnachtszeit sind. Das Drehbuch stammt auch von ihm.
Das ist ein jetzt schon ein Garant für Qualität. It's a wonderful life.
Foreshadowing. Ja.
Ja. Gut. Willst du erzählen, worum es geht?
Kann ich machen. Wir befinden uns bei dem Film Lifeboat im Zweiten Weltkrieg. Wir sind auf hoher See. Und ein britisches Schiff und ein deutsches Kriegs-U-Boot versenken sich gegenseitig. Und einige Überlebende von dem britischen Schiff retten sich in ein Boot. Und zu allem Überfluss retten die dann noch einen deutschen Überlebenden von der U-Boot-Besatzung, holen ihn dann ins Boot rein.
Mhm.
Und dann haben wir, so ähnlich wie bei Oxbow-Incident, auch wieder so eine Parallele. Wir haben dann Kammerspiel auf dem offenen Meer.
In einem Rettungsboot, ja.
In einem Rettungsboot. Und alles spielt sich letztendlich, also das meiste von dem Film spielt sich dann tatsächlich in diesem Boot oder um dieses Boot ab.
Ja, eigentlich komplett, ne?
Eigentlich komplett. Schon ganz geil, dass
oder? Es gibt tatsächlich, nee, jetzt mal ohne Scheiß, es gibt nicht eine Szene, die nicht im Boot spielt.
Streng genommen gibt es auch Szenen, die neben dem Boot spielen.
Ja, ja. Aber,
aber ja.
Da ist das Boot trotzdem im Bild.
Ja, ja, klar. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwann irgendwo an Land kommen oder es an Land anfängt oder so, sondern nee, es ist genau, schon alles, spielt alles auf See.
In und um das Rettungsboot herum.
Ja. Definitiv. Und dann geht es natürlich darum, wie die Charaktere reagieren. Wir lernen die natürlich kennen, wie ticken die. Die Rationen werden dann knapp. Es gibt natürlich Misstrauen gegenüber den Deutschen, der dann an Bord kommt, der zum Feind gehört. Ja. Und so weiter und so fort. Also viel sollte man hier eigentlich nicht erzählen, um den Film jetzt nicht vorwegzunehmen. Schon ganz interessant, dass dass Drew uns für nächsten Monat diesen All is Lost vorgeschlagen hat. Wo Robert Redford allein auf dem Boot ist. Ist das jetzt eine Motto-Party von den beiden, dass sie uns jetzt 12 Monate lang Filme, die auf dem Boot spielen, vorstellen? Ist mir gerade aufgefallen.
Allein auf hoher See, das ist das Motto. Ja.
Das ist das Motto. Mal gucken, was noch kommt.
Ich finde, man kann bei dem Film gar nicht groß was spoilern. Weil im Grunde geht es hier um die Dynamik zwischen den Figuren in diesem Rettungsboot.
Ja.
Und ich glaube, was Hitchcock hier primär macht, ist halt, dass man mit den Sympathien so ein bisschen hin und her geschoben wird. Oder? Also ich glaube, die Figuren,
naja, du weißt
so,
selber, du
das Bild der Figuren verändert sich halt und damit ist man immer tendenziell so ein bisschen bei jemand anderem.
Du weißt ja selber nicht so richtig, wen du trauen kannst oder wer hier was im Schilde führt. Und das Ding ist ja auch in so einer Notsituation, wenn es halt ums Überleben geht, wenn halt die Rationen knapp sind und so, ist halt auch nicht jeder so, wie er normalerweise sein würde im normalen Leben, weißt du? Sondern so im Zeichen von Leben und Tod verändern sich auch Charaktere und dann kommen auch hässliche Seiten zum Vorschein. Und das sieht man in dem Film hier auch.
Ja, genau. Dass sich unter so einer Stresssituation dann eben bei manchen so ein bisschen der wahre Kern zeigt, ja.
Aber es sind krasse Momente. Ich meine, einer wird ja am Anfang direkt verletzt an Bord geholt.
Mhm.
Und da der Wundbrand sich durch sein Bein frisst, müssen die dann reagieren und sind halt in so einem kleinen Boot, wo die halt keine Ausrüstung haben und nichts und müssen den versorgen. Also es sind schon, ist schon krass dafür, dass wir hier wieder einen Film haben aus dem Jahr 1944, zeigte ich schon Momente, wo ich denke, da war Hitch wieder seiner Zeit ein bisschen voraus. Also es ist jetzt nicht der konservative Hollywood-Film von nebenan.
Nee, das ist er, glaube ich, in vielerlei Hinsicht nicht.
Ja.
Also eben allein auch schon so durch das Setting und alles.
Ja, und das hat er gut gemacht und ich finde, das sieht alles echt aus, obwohl die ganzen Szenen mit dem Boot im Studio gedreht worden sind.
Das fand ich nämlich auch. Also
erstaunlich.
Es gab wenige Shots, wo ich dachte, okay, da erkennst du so, dass der Hintergrund eingefügt ist, ne, und dass es Studio ist.
Wenn der Sternenhimmel halt zu sehen war, das sah dann schon ein bisschen fake aus.
Ja, eben. Aber ansonsten, so gerade die ganzen nahen Einstellungen, wo die auf dem Boot sind, es fühlt sich halt wirklich nach draußen an. So, das haben die echt gut gemacht.
Definitiv.
Ja, da war er wieder sehr detailverliebt unterwegs.
Dann hat er noch gesagt, auch untypisch für seine Filme und ich glaube auch ein Einzelmerkmal, dass er keinen Score in diesem Film einbaut, sondern dass die Musik halt einzig und allein.
Wobei, die Begründung fand ich irgendwie so Banane, weil das kannst du ja auf alle anderen Filme auch anwenden, ey.
Ja, hat ja der Kameramann auch gesagt. Der Kameramann meinte ja dann auch so, ja, und wie erklärst du dir die Kamera? Weil Hitchs Erklärung war dann, die Leute werden sich fragen, wo die Musik herkommt, wenn wir da so Filmmusik einspielen.
Weil wir sind auf offener See, wo sollen die Musik herkommen? Ja.
Aber es sorgt schon ein bisschen für eine gewisse Atmosphäre, dadurch, dass du so einen alten Hollywood-Film hast in Schwarz-Weiß und du hörst halt keine. Damals war ja fast alles musikalisch unterlegt.
Ja,
dramatische Szene war ja musikalisch
unterlegt. Das ist unterlegt. Der Punkt. Das mag ich sehr hieran, dass halt das Drama nicht irgendwie durch Musik unterstützt wird, sondern dass man sich das eben so ein bisschen selber überlegen kann und wirken lassen kann. Trotzdem hatte ich über weite Strecken des Films das Gefühl, irgendwas verpasse ich hier gerade. Weil, also ich dachte so, das kann es doch nicht gewesen sein. Also weißt du so, übersehe ich hier gerade was Essentielles oder ist es jetzt wirklich nur das, dass ich mir angucken soll, wie sich so die Dynamik zwischen den Figuren in diesem Rettungsboot verändert oder läuft das noch auf was Größeres hin, was ich jetzt die ganze Zeit noch nicht sehe?
Das ist tatsächlich,
verstehst du, was ich meine?
Ja, aber es ist tatsächlich nur das, aber das hat mir völlig gereicht. Ich fand's großartig. Also gerade diese Dynamik und die Entwicklung und wenn sich bestimmte Dinge ändern, wie dann Charaktere sich auch verändern, so vom Typ her, das ist das, was du gerade gesagt hast, also es ist nicht mehr als das, aber
ich habe mir das auch gerne angeguckt. Ich fand's auch nicht schlecht, aber eben, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist es das?
Okay.
Also das, weil ich fand's halt auch nicht groß spannend. Weißt du, ich fand das interessant mit der Entwicklung der Figuren und was da so passiert und wie sie sich dadurch verändern, aber ich fand's nicht wirklich spannend. Also vor allem eben für Hitchcock-Verhältnisse war das Ding so, dass ich die ganze Zeit dachte so, irgendwas muss da doch noch kommen.
Okay.
Weißt du?
Also es war definitiv ein untypischer Hitchcock, da bin ich bei dir, aber dass der nicht spannend ist und dass der nicht interessant, also dass man das hier gebannt verfolgt und bei mir war das Gegenteil der Fall, sondern ich habe mich gefragt, okay, du brauchst echt einen fähigen Regisseur, um so knapp 10 Leute irgendwie auf so ein Boot zu packen und dann daraus einen Film zu machen, der 97 Minuten geht und die Leute zu fesseln. Mhm. Und der hat mich die ganze Zeit dran behalten. Also
das schon auch. Eben, wie gesagt, ich fand das interessant und ich wollte mir das angucken und ich wollte auch wissen, was da geht. Es war nur so, dass ich halt schon währenddessen und dann aber vor allen Dingen halt auch danach dachte so, okay, und das war's jetzt. Mhm. Also so für mich einfach so ein bisschen unaufregend alles.
Okay, du brauchst dann eine tiefere, komplexere Story.
Ja, aber also vielleicht ist da halt das Problem, dass ich wusste, dass der von Hitchcock ist, weil vielleicht habe ich dadurch schon wirklich die Erwartungshaltung, dass es eben noch ein paar Ebenen mehr gibt, weil die sind halt sonst immer da.
Mhm. Du darfst aber nicht vergessen, es ist schon ein sehr, sehr großes Frühwerk von Hitchcock. Also das waren ja schon seine Anfänge, 1944. Also so die großen Riesenklassiker, die kamen alle später.
Ja, natürlich. Aber ich spreche jetzt auch nicht nur von denen. Mhm.
Also mich hat er nicht enttäuscht. Ich fand hier, dass man...
Ich war jetzt also auch jeder nicht enttäuscht, Regisseur, aber halt so ein bisschen underwhelmed einfach.
Okay. Da bin ich auf einer anderen Stufe, aber ist interessant.
Ja, also für dich, du fandst es grandios.
Ja, ich fand es grandios. Ich fand den super. Und ich habe mir den ja von David ausgeliehen. Mhm. Und Davids Worte waren, also ganz ehrlich, Lifeboat und Kubo with the Two Strings. Die beiden brauchst du nicht ausleihen. Die wirst du sowieso kaufen und hat er vollkommen recht, die werde ich mir definitiv kaufen. Das sind beides Bombenfilme. Die haben mir gut gefallen.
Abgefahren.
Und diesmal musste Hitch sich was einfallen lassen, was seine Cameos angeht in seinen Filmen. Ja? Diesmal musste er kreativ werden, weil er gesagt hat, der kann ja nicht einfach an Bord kommen.
Ja, fand ich super.
Ja, dann hat man überlegt, ob man ihn als Leiche irgendwo treiben lässt am Anfang, wo die Boote beschossen werden und wo du dann so allerlei Sachen und Menschen im Ozean schwimmen siehst, aber er hatte halt keinen Bock, nass zu werden. Mhm. Und dann hat er sich was anderes überlegt, fand ich auch sehr cool, wie sie das diesmal gelöst haben.
Ja, aber das verraten wir nicht, ne?
Nein, das verraten wir natürlich nicht.
Okay, eben. Ja, aber eben, also gerade dieses ständig im Wasser sein und diesen, obwohl es im Studio war, dann eben doch mit kaltem Wasser konfrontiert und so,
ja.
Das hatte schon für einige Lungenentzündungen gesorgt.
Ja. Ein paar waren krank. Einer der Darsteller hat sich 3 Rippen gebrochen irgendwie bei den Dreharbeiten. Also die mussten da schon einiges an Einsatz zeigen.
Ja.
Und Tallulah Bankhead, die spielt eigentlich die erste Dame, die auf diesem Rettungsboot sitzt, noch relativ gelassen und relativ lässig, ist eine Reporterin.
Mhm. Und ist die war damals eine feinere Dame?
Eine feinere Dame, immer ein bisschen schnippisch unterwegs.
Fand die ja super.
Ja, die war super. Und die war damals schon der größte Star in dem Cast. Mhm. Also die war damals recht bekannt aus Broadway-Shows und Filmen, die sie vorher gemacht hat.
Ja.
Und die hat sich auch so ein bisschen diva-mäßig, wie ihre Rolle angelegt ist, hat sich wohl auch hinter der Kamera verhalten. Interessanter Funfact, dass der Tank, wo das Schiff drin war mit allen im Studio, der war so höher gelegen. Das heißt, die Leute mussten dann immer irgendwie hochklettern.
Ist also klar, dass du das erzählst, ey.
Wieso denn nicht?
Nee, ich sag nur, ich habe halt diesen Fact, diesen Trivia-Fact gelesen und wusste, das ist was Guess erzählt.
Ja, ich habe es halt im Interview auch gehört. Ja. Das haben die halt mit dir direkt gesagt. Mhm. Und die Dame hat halt die Angewohnheit gehabt, keine Unterwäsche zu tragen. Und diejenigen, die dann hinter ihr gelaufen sind, die haben sich da recht amüsiert und haben sich dann auch teilweise in dieser konservativen Zeit beschwert und haben zu Hitchcock gesagt, jetzt sag ihr doch mal, sie soll sich irgendwas anziehen. Und Hitchcock meinte dann so, nee, das ist nicht seine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das das Kostümdepartment macht oder die Make-up-Abteilung, aber ich habe damit nichts zu tun.
Ja.
Vielleicht wollte er auch einfach nur, dass sie ohne Unterwäsche rumläuft, kann natürlich auch sein.
Naja, also zumal eben auf IMDb stand schon auch, dass sie da zum Teil Applaus für kassiert hat. Ne? Also das wusste dann auch jeder. Okay, jetzt läuft sie wieder, steigt sie da wieder die Leiter hoch ohne Unterwäsche.
Juhu.
Yay, kommt alle, schnell.
Einer so. einer hat das musikalisch begleitet.
Mhm.
Ja, aber Hitch ist ja teilweise auch dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt gewesen, hat ja öfter mal seine Schauspielerin da angebaggert vor der Kamera. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt so...
Ja, nicht nur angebaggert, Alter, der hat die zum Teil schon auch echt übelst misshandelt. Also.
Deswegen sage ich mal, dieses von wegen, dass er das abgeschoben hat in Make-up-Teil, hat vielleicht damit zu tun, dass er gar nicht wollte, dass sich da was ändert.
Mhm.
Aber ja, die Dame war wohl recht freizügig.
Also unterwegs. Ich hatte das so verstanden, dass das so ein Witz von ihm war, dass er sagt... Im Hinblick auf, die ist untenrum nackt. Ich weiß jetzt nicht, muss ich da jetzt das Kostüm drum kümmern, die Haare und Make-up machen?
Klar.
Hahaha. Ha, ha.
Ja, klar, ist auch witzig gemeint, aber auf der anderen Seite, als Botschaft, schiebt er natürlich die Verantwortung auch ab, indem er sagt, so, ich habe damit nichts zu tun.
Ist ja auch nicht sein Job.
Ja, eben. Naja, gut, er ist der Regisseur, natürlich kann er sowas sagen. Kann sagen, pass auf, hier gab es ein paar Beschwerden, Mäuschen, kannst du dir vielleicht irgendwie was anziehen?
Ja, natürlich könnte er das sagen, aber es ist erstmal nicht sein Job.
Ja, trotzdem.
Für sowas gibt es Produktionsleiter und.
Ja, mein Job ist es jetzt auch nicht, ein Getränk von der Bar zu holen für meinen Co-DJ, aber ich mach's dann trotzdem, wenn er gerade auflegt.
Ja, weil du ein netter Typ bist.
Eben, wenn man nett ist, dann kann man auch mal Sachen machen, die nicht in deinen Aufgabenbereich fallen.
Wenn man von Hitchcock eins weiß, dass er nett war.
Ja.
Ist klar. Oh Mann.
Ach, hör auf.
Ey, aber der Film hat Oscar-Nominierungen bekommen.
Warte mal kurz noch zur Besetzung, bevor wir in die Nominierung rübergehen, weil neben Tallulah Bankhead würde ich noch Hume Cronin erwähnen.
Mhm.
Den kenne ich meistens aus Cocoon. Das ist nämlich der Hauptdarsteller aus Cocoon, aus den ersten beiden Teilen.
Mhm.
Da natürlich schon älteres Semester gewesen. Der hat hier noch in jungen Jahren, hat er auch eine große Rolle hier auf dem Boot gespielt.
Ja, und sogar ein Herr aus Österreich ist mit bei.
Ja, stimmt. Das ist nämlich, diesmal hat man keinen Amerikaner besetzt, der schlechtes Deutsch spricht, sondern es war tatsächlich ein Deutscher, der, wo die...
ein Österreicher, ne? Weil das
ein Österreicher, genau. Wo ein OV halt seine Lines, die auf Deutsch halt redet, untertitelt sind.
Mhm. Ja, und da muss ich schon auch sagen, Tallulah Bankhead hat das gut hinbekommen mit ihren deutschen Zeilen.
Ja, stimmt. Das ist nämlich die Einzige, die sich auf Deutsch auch mit ihm verständigen kann und die dolmetscht da so ein bisschen.
Ja.
Richtig. So. Jetzt haben wir die Besetzung so einigermaßen durch. Die anderen kannte ich nicht. Ich weiß nicht, ob du da noch jemanden nennen willst, aber
nee.
Dann können wir zu den Auszeichnungen kommen.
Ja, 3 Oscar-Nominierungen gab's. Kein gewonnen. Aber Hitchcock war nominiert als bester Regisseur.
Mhm.
Das Drehbuch war nominiert für Best Original Story und die Kamera. Best Cinematography, Black and White.
Der Haupt-Oscar, Best Movie, war diesmal nicht dabei. Und hat ein Budget von 1,5 Millionen, habe ich hier noch rausgefunden.
Mhm.
Wie viel er eingespielt hat, keine Ahnung. Ist bei den alten Filmen immer so eine Sache.
Ja.
Geht 97 Minuten.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass das kein großer Erfolg war.
Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe gelesen, dass das auf jeden Fall kein Hit war.
Mhm.
Wahrscheinlich war die deswegen auch nicht so hinterher, dass Hitchcock diesen zweiten Film inszeniert, auch wenn es Zeitgründe waren.
Der muss schon auch eine krasse Diva gewesen sein, aber ich meine, ne, so seine Handschrift gibt ihm ja irgendwo recht.
Mhm, definitiv. Also ich bin dankbar für Lifeboat. Ich habe den sehr gerne gesehen. Von mir gibt es hier eine klare Empfehlung.
Ja, ich empfehle den auch. Also,
okay.
Verstehe mich da nicht falsch. Ist halt nur für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass jetzt so ein unterschätzter Hitchcock, den muss man unbedingt gesehen haben.
Ja, doch, da wäre ich tatsächlich, das sagen würde, das ist eben unterschätzter Hitchcock, weil den niemand kennt. Weil alle reden von Vertigo, der unsichtbare Dritte und Psycho, Psycho. Mhm.
Psycho kannst du schon auch gerne sagen.
Jetzt habe ich beide richtigen Versionen gesagt. Ja. Oh, das triggert die,
wenn ich sage, läuft.
Psycho. Das geht gar nicht. Psycho.
Die, klar, Mensch triggert mich das.
Ja. Das ist auf jeden Fall keiner aus der Riege. Insofern ist das schon ein Geheimtipp, wenn man sagt, pass auf, du magst doch Hitchcock, hast Lifeboat schon gesehen. Und dann sind sogar Leute wie ich, die sich mit Filmen auskennen, die sagen, den kenne ich noch nicht.
Hm.
Und dann gucke ich mir an und denke so, okay, krass, hast du wirklich was verpasst. Meiner Meinung nach.
Okay.
Alright, wollen wir mal Punkte nennen?
Ja, hau raus.
IMDb ist bei einer 7,6 für Lifeboat. hat Metascore von 78. Rotten Tomatoes 7,8. Das ist zum Beispiel sehr interessant hier. 93% Empfehlung. 4 von 5, 87%. Letterboxd 3,7.
Ja, das ist schon alles sehr ordentlich, ne?
Finde ich auch. Wer fängt an?
Ich würde sagen, du darfst mal anfangen.
Ich darf anfangen. Dann fängst du bei dem nächsten Film an, den wir gemeinsam raten. Dann sag ich, du bist bei einer 7.
Ne, 7,5 sogar.
Ah, siehst du? Habe ich kurz tendiert. Okay.
So, du klangst besser. Ich sag 9.
8,5. Auch einen halben Punkt.
So wäre das nix. Im Aufholen.
8,5 für Lifeboat. Danke, Fabse. Schönen Gruß.
Witzig, sind wir ja gar nicht so weit auseinander, ey. Das klang sehr viel dramatischer, wenn man uns zugehört hat, finde ich.
Ja, aber du hast ja betont, dass es kein schlechter Film ist, sondern dass du einfach nur, du hättest halt ein bisschen komplexer gewünscht und so, aber mir hat das gut gefallen. Ja, mich hat er eher positiv überrascht, weil ich bin da nicht so rangegangen, von wegen so, ich messe den jetzt an seinen großen Werken, sondern dachte halt, okay, Hitchcock, der wird ja wohl keinen schlechten Film machen. Das war ja so meine Anforderung. Und so war es dann auch, der hat keinen schlechten Film bisher gemacht.
Ja, gut, das kann ich unterschreiben.
Da war ich eher so, ich meine, guck mal, eher sowas wie Vertigo bin ich dann underwhelmed. Weil das ist ja nur so ein Meisterwerk und keine Ahnung, das beste Drehbuch neben Citizen Kane und so der Filmgeschichte. Der wird ja da schon gehandelt. Und dann gucke ich mir an und denke so, okay, da bin ich nicht. Das ist dann schon eher ein Ding. Aber wenn ich hier so ohne große Erwartung rangehe,
dann, ja, ich fand aber jetzt gerade mal wieder im direkten Vergleich zu The Oxbow Incident, fand ich, weil man ja dieses Kammerspielartige eben gut vergleichen kann, finde ich, haben die es besser gelöst.
Ja, bei mir war es umgekehrt. Ja, da eben. War ich ja bei 7,5, bei The Oxbow Incident, da warst du ja höher.
Abgefahren, ja.
Ganz interessant, da haben wir die beiden Gegensätze. Und beide aus der gleichen, aus ähnlichen Jahrgängen.
Und mit dem gleichen Make-up-Artist nicht zu vergessen.
Ja, natürlich. Guy Pearce, habe ich mir gemerkt. Wenn Tom mal nach dem Make-up-Artist fragt.
Ohne Scheiß, Alter. Wirklich, ey. Ich warte auf den Tag.
Den Namen kann ich mir merken. Ey.
Nennt einen Make-up-Artist aus den 40ern. Guy Pearce, Alter.
Auf jeden Fall, ja.
Bam.
Ja.
Sehr schön.
Schön. Machen wir weiter, oder was?
Ja, mit dir hier, oder?
Guess who?
Wo ist denn der, Alter?
Family Guy ist ein Klassiker.
Okay. Family Guy ist ein Klassiker.
Ja, hallo.
Banause.
Herbert, Alter, der ruft doch dann immer Chris an.
Guess who?
Wer zur Hölle ist Herbert?
Der pädophile Nachbar.
Der mit diesem langen Kinn? Nee, das ist nee, der Kumpel,
mit dem,
Kumpel von
der Peter. Mit diesem G, mit dieser Gehhilfe.
Ach so.
Der immer auch so pfeift beim Sprechen, weil er so alt und vertattert ist, Alter.
Okay.
Und der steht doch auf Chris.
Ah ja.
Und dann, als Chris dann irgendwann nicht mehr als Paperboy arbeitet, dann vermisst der Herbert ihn und hinterlässt ihm dann sehr viele Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Und eine davon ist dann eben die.
Guess who?
Ah ja. Achso, ja, jetzt hört man das Pfeifen auch, ja. Guess.
Ja. Herbert ist großartig.
Ich find's lustig, wie du automatisch jetzt so Paperboy
formulierst. Ja, immer, Alter. Paperboy.
Das wird nicht mehr normal wirklich Paperboy ausgesprochen, sondern es ist jetzt nur noch Paperboy.
Klar, Alter.
Atlanta.
Ja, Mann.
Okay. Mein nächster Film ist aus dem Jahr 2011 und hat einen englischen Titel mal wieder ins Englische übersetzt, was die deutsche Vermarktung angeht.
Yay.
Der hieß im Original Hick. Wie er despektierlich Leute genannt werden, sowas wie Landei oder von wegen ungebildet. Mhm. Das ist ja so, das sind ja so Hicks.
Jetzt bin ich sehr auf die deutsche Übersetzung gespannt.
Runaway Girl.
Alter. Oh mein Gott.
Ich meine, auf die Story gesehen passt es ja so ein bisschen.
Ah ja,
es geht ja um ein Runaway Girl.
So klingt es halt gleich nach irgendeinem Aerosmith-Song oder so. Das ist, warum, Alter?
Wenn dann nach Bon Jovi, weil die haben einen Song, der Runaway heißt. Wenn du schon musikalischen Kontext suchst.
Okay, gut, ja.
Regisseur Derek Martini. Noch nichts Großartiges gedreht bisher. Drehbuch hat er zusammengeschrieben mit Andrea Portis. Auch hier nichts Großes in den Credits. Insofern sind hier Leute beteiligt, die jetzt noch keinen großen Namen haben. Und dafür haben die allerdings einen sehr guten Cast gekriegt. Wir haben im Jahre 2011 die 13-jährige Chloe Grace Moretz, die spielt die Hauptrolle. Und die spielt Luli.
Alter. Mhm. Ja, stimmt. Klar, die ist jetzt ist sie ja noch jung so und dann war die 13. Krass.
Richtig, ja. Mhm. Also da war die Anfang 20. Das war so die Kickers-Zeit, wo sie ja so ein bisschen ihren Durchbruch hatte. Das war, glaube ich, Kickers, war 2009, 2010.
Mhm.
Da hat man die ja so ein bisschen auf der Bildfläche gehabt und in dem Fahrwasser kam Runaway Girl raus. Und die spielt Luli. Die wohnt in Nebraska, hat eine Prollo-Mutter, gespielt von Juliette Lewis. Und die feiern ihren 13. Geburtstag in einer Stammbar von ihrer Mom, wo die sich natürlich jeden Tag irgendwie die Kante geben. Ihr Vater ist auch ständig besoffen, gespielt von Anson Mount aus Hell on Wheels.
Da haben wir ihn.
Ja. Und du siehst schon, dass sie total prollig sind. Also wir sehen, wie sie von der Schule vom Vater abgeholt wird. Er ist völlig besoffen, fährt erstmal ins Klettergerüst rein, direkt vor der Schule, um sie abzuholen. Okay. Und also so eine Familie ist es auf jeden Fall total durch. Und was auch noch krass ist, die kriegt von einem ihr Onkel oder von irgendeinem Kumpel aus der Bar, kriegt die erstmal zu ihrem 13. Geburtstag ein Revolver geschenkt.
Okay.
Die macht so eine kleine Box auf und da ist ein Revolver drin.
Damit ist die ländliche Gegend aber schon auch vorgegeben dann, ne?
Richtig, die ist vorgegeben. Wir sind wirklich irgendwo im Hinterland.
Aber erzählen die, welcher Staat das ist? Das
ist Nebraska.
Ach, stimmt, hattest du gesagt.
Nebraska, hab ich erwähnt, ja. Und dann kriegt die diesen Revolver zum Geburtstag, Eltern Alkoholiker, die Mutter hat dann auch öfter mal auch wechselnde Partner. Wir sehen auch relativ weit am Anfang, dass so ein Immobilienmakler da reinkommt, der sie irgendwie berät in Sachen Verkauf ihres Hauses, weil die Kohle brauchen. Mhm. Und auch wenn der nicht so doll aussieht und viel älter ist, zieht die Mutter dann mit ihm mit ihrem Auto unterwegs. Also setzt sich dann zu ihm ins Auto und lässt sich von ihm irgendwo in eine Bar bringen. Mhm. Also sie ist auch sehr promiskuitiv unterwegs. Und die kleine Luli fühlt sich da nicht mehr wohl. Und die macht dann den Taxi-Driver mit ihrem neuen Revolver vorm Spiegel. Mhm. Und macht da so ein paar Posen, so ein paar coole, und dann rennt die weg. Die steht per Anhalter dann, packt so ein paar Sachen zusammen, nimmt ihren Revolver mit und steht dann per Anhalter dann an der Straße.
Und schon ist sie titelgebendes Runaway Girl.
Schon ist sie das Runaway Girl, richtig. Oh Gott, ey. Und der Typ, der sie dann per Anhalter mitnimmt, wird gespielt von Eddie Redmayne.
Aha.
Und das ist echt eine komische Besetzung, weil Eddie Redmayne spielt halt so einen zwielichtigen, Cowboy-Hut tragenden Cowboy halt.
Ja.
Der ein.
Also so auch so ein Redneck oder was?
Ein Redneck, der sein Bein hinterherzieht und dann aus eigener Geschichte erzählt, dass er damals die Pferde und Bullen beim Rodeo eingeritten hat und sich dabei verletzt hat und deswegen diese Beinverletzung hat. Also so ein zwielichtiger Charakter, der früher so ganz hart war und Bullen eingeritten hat und wo man nicht weiß, kann man ihn trauen, kann man ihn nicht trauen, hat halt immer irgendwie Kippe im Mund. Mhm. Und da besetzen die Eddie Redmayne, Alter. Das war schon ein Moment, wo ich dachte,
ja, aber das hat man jetzt gerade erst mit Benedict Cumberbatch gesehen. Das kann funktionieren, wenn es entsprechend inszeniert ist.
Ja, hat's aber nicht.
Okay, schade.
Ja. Ist halt,
aber das heißt,
Derek Martini ist halt keine Jane Campion.
Ja. Aber das heißt dann, Redmayne spielt dann auch eine größere Rolle, sie ist dann länger mit ihm unterwegs, oder?
Nee, die streiten sich sehr schnell. Sie nennt ihn Gimp. Das kann er gar nicht gut leiden. Dann schmeißt er sie raus oder sie will aussteigen und dann läuft sie halt weiter und er ist erstmal weg. Mhm. Aber wir begegnen ihm natürlich im späteren Verlauf nochmal.
Okay.
Als sie dann rausgeschmissen wird, schläft unsere kleine Luli unten unter so einer Brücke. Also du hast ja bei den Landstraßen, hast du öfter mal so eine Brücke, wo du so rüberfährst und sie packt sich halt unten, sucht sich halt Schutz und wird dann geweckt, indem sie so halb angepinkelt wird von oben.
Okay.
Und das ist schon eine ganz, die Szene fand ich auf jeden Fall geil, weil die Person, die da oben steht und sie anpinkelt, ist Blake Lively.
Okay.
Und der erste Dialog ist dann, wie machst du das? Wie kannst du im Stehen pinkeln? So, ich kenne das nur, dass man sich hinhockt und so. Und Blake Lively erklärt ja dann, dass alles eine Frage der Technik ist und dass man, wenn man da übt und so, da kriegt man das auch im Stehen hin. Mhm. Ist schon ganz witzig. Und Blake Lively ist dann die Nächste, die unsere 13-jährige Luli dann mitnimmt auf ihrem Weg. Obwohl sie erstmal keinen Bock hat, denn sie ist ein ziemlicher Fuck-up. Kokst auf jeden Fall so während der Fahrt. Mhm. Zieht sich da die Lines rein, gibt auch Luli dann auch eine Line, auch wenn sie 13 ist.
Oh ja.
Da probiert sie dann zum ersten Mal Koks. Mhm. Und sagt dann, lass mal hier, ich brauche ein bisschen Kohle, lass uns mal bei der Tankstelle ein bisschen was abziehen. Du tust so, als wenn du einen epileptischen Anfall kriegst. Und wenn der Tankwart abgelenkt ist, klaue ich hier so ein paar Sachen, klaue ich ein paar Lebensmittel und ein bisschen Kohle aus der Kasse. Mhm. Das endet dann nicht so gut, weil der Tankwart so alt ist, dass der einen Herzinfarkt kriegt, als die ihren Anfall da spielt und dann einfach umfällt.
Oh nein.
Und sie sagt, okay, das war nicht der Plan, was machen wir jetzt? Aber die flüchten dann einfach und rufen dann kurz Erste Hilfe an und hauen dann ab. Mhm. Und diese Rolle von Blake Lively sollte ursprünglich Kirsten Dunst übernehmen, wo wir wieder einen Parallele haben zu Power of the Dog, ganz interessant.
Ja.
Wurde auch schon gecastet, aber ist dann ausgestiegen aus zeitlichen Gründen und obwohl sie eigentlich schon besetzt war in Runaway Girl.
Hat sie dann Melancholia gedreht oder was?
War ja, genau. Ja. Ja, genau, das war wegen Melancholia, definitiv. Da hat dann Lars von Trier vorgezogen. Mhm. Und dann zieht Blake Lively nochmal mit. Und das wird dann so eine Art Roadtrip. Und endet aber in so einem ganz komischen Szenario, was ich hier natürlich nicht verraten will, weil das schon das letzte Drittel von dem Film ist. Also so dieses Roadtrip-Ding.
Gut anders? Oder?
Nee, nicht wirklich. Also okay. Seltsam. Der Film hat schon seine Momente, der ist jetzt nicht wirklich richtig scheiße, aber die Nebencharaktere werden halt nur so teilweise angerissen und bestimmte, also die Besetzung auch von Eddie Redmayne macht irgendwie keinen Sinn. In weiteren Rollen haben wir noch Rory Culkin und dann kommt noch Alec Baldwin dazu. Und das war schon hammerhart. Weil Alec Baldwin spielt in einer Location eine Szene, wo kurz danach jemand mit einer vermeintlich nicht geladenen Waffe erschossen wird und umgebracht wird.
Okay.
Und Alec Baldwin hat in der nächsten Szene, hält er dann einen Dialog, wo er erzählt, wie gut er sich mit Waffen auskennt und dass er sofort sieht, ob eine Waffe geladen oder nicht geladen ist und wie die Kugel fliegt und so. Und ich sitze nur da und denke so, Alter, okay, ja, gut, unangenehm.
Aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen anders, ja.
Eben, mit dem heutigen Wissen, wenn du das im Hinterkopf hast, ist es natürlich schwierig so. Und
ja gut, schon, aber der spielt ja eine Rolle,
Alter. Ja, natürlich spielt er eine Rolle, aber hey, da geht es um jemanden, der mit einer vermeintlich nicht geladenen Waffe erschossen wird.
Ja, ist also schon klar, ja.
Und Alec Baldwin ist in dieser Szene mit irgendwie involviert, also das ist schon krass. Aber gut, das nur nebenbei. Das sorgt ein bisschen für so eine bittere Note. Also Runway Girl ist sehr, sehr durchwachsen. Ist kein wirklich guter Film. Der hat seine Macken, hat es ganz gut besetzt, aber Chloe Grace Moretz macht das auch ganz gut, so wie sie spielt. Die ist ja schon talentiert.
Klingt nicht nach einer Empfehlung.
Nee, eine Empfehlung ist es nicht. Spielt halt hier so ein bisschen so Lolita, weil die rennt halt auch immer mit ihren abgeschnittenen Jeans-Hotpants rum, weißt du, immer so knappe Kleidung.
Okay.
Ist halt schon sehr verführerisch, wenn sie so halt neben Eddie Redmayne sitzt, dann beißt sich so auf die Lippe, so, also so von wegen so, sie spielt dann schon mit ihrer Lolita-Art so und sieht halt, dass er so ein bisschen sie anglotzt und das gefällt ihr. Mhm. Weißt du, junges Mädchen kommt halt raus aus ihrem Kaff und es geht halt darum, dass sie halt wegrennt von zu Hause und dann aber das Publikum und der Film halt zeigt, da draußen ist die Welt halt noch düsterer und noch gefährlicher.
Mhm.
Da, wo sie gesagt hat, kann nur besser werden, wenn ich hier abhaue.
Ja, okay.
Das ist halt so die Message.
Wie lange ist der?
99 Minuten.
Okay, das geht ja noch.
Ist nicht allzu groß, die Zeitverschwendung, sagst du ja.
Naja, weil du klingst echt nicht begeistert, ne? Deswegen.
Nee, ich bin jetzt nicht ganz unten oder so, aber das ist wirklich, also der hat eine Menge Potenzial verschenkt und alles, was das Ende angeht, da landet er auch in einem Bereich, wo es so ein bisschen unglaubwürdig wirkt, aber ich habe schon schlechtere Filme gesehen.
Okay.
Runaway Girl oder beziehungsweise Hick. Eine Empfehlung ist es nicht von mir.
Alright.
Punkte? IMDb 5,6. Hat einen blutroten Metascore von 28. Rotten Tomatoes gab man eine 3,1, sind 50% Empfehlung. Und 2,9 von Audience, 36%. Nee, was habe ich gerade gesagt? 50%?
Ja.
Nee, 5%, Entschuldigung.
Oh.
5% haben diesen Film gerade mal empfohlen.
Ah ja.
Da kommen diese 3,1 zustande. Das war auf jeden Fall mies. Und 36% von Audience empfehlen den Film 2,9. Letterboxd 2,7. Für Runaway Girl. So, jetzt du.
Du sagst, du hast schon schlechtere Filme gesehen.
Ja, nicht, dass du mich hier zu schlecht eingliederst.
Also ja.
Aber doll ist nicht.
Ich sag 5,5.
Ja, liegst richtig.
Oh, sehr schön.
5,5 ist korrekt.
Tja, dann.
Potential verschenkt.
Ja, Hick. War wohl nix.
Nee. Schluck auf.
Oh.
Aber wenn du den hier...
I'm so high right now. I have no idea what's going on.
So nach 7 Tüten wäre der vielleicht ganz witzig.
Ja, frühestens.
Frühestens. Arschloch.
So, kommen wir mal wieder zu einem Film von unserem Poster.
Okay.
Ein Animationsfilm aus Japan. Und er ist nicht von den Ghibli Studios.
Ist er nicht?
Nee.
Dann können wir denken, was das ist.
Ja, eben. Da kommt ja nicht mehr viel anderes in Frage. Deswegen jetzt aus dem Jahr 2016 Your Name.
Mhm. Punkt. Ich das Poster schon auswendig kann.
Da ist wirklich Your Name und dann Punkt, ne? Also warum auch immer.
Da ist ein Punkt, okay. Gut zu wissen fürs Kapitel, für die Kapitelbezeichnung. Den hätte ich wahrscheinlich vergessen.
Ja. Wie gesagt, ich kann dir nicht erklären, warum der da ist. Hast du den gesehen?
Nee.
Ich habe ja im Nachhinein festgestellt, dass der sich wahnsinnig großer Beliebtheit erfreut. Also jetzt kann man annehmen, weil der auf dem Poster ist, ist eh schon klar, dass der zumindest unter Kritikern irgendwie eine Menge positive Resonanz bekommen hat.
Aber auch so in der Fan-Film-Podcast-Bubble definitiv.
Ja, eben, habe ich dann auch gesehen. So, da gibt's wirklich krass viele Fans und viele Leute, die diesen Film enorm schätzen.
Mhm.
Und ich bin da ziemlich unvoreingenommen rangegangen und habe deswegen jetzt Your Name geguckt. Von Makoto Shinkai, der ganze 14 Credits, hat das auch geschrieben, ebenfalls 14 Credits als auch Autor. Der hat davor, hat er das schon als Buch verfasst und hat dann eben Jahre später das jetzt auch verfilmt. Was ich witzig fand, ne, so bei den Autoren sind ja bei oftmals bei japanischen Filmen dann auch die Autoren dabei, die die englische Skriptfassung verfasst haben für die Übersetzung. Mhm. Und das ist hier Clark Cheng. Da habe ich mal geguckt, was der noch so gemacht hat. Jetzt gibt er das. Der hat die englischen Untertitel für The Story of Ricky gemacht.
Ach.
Das ist auch eine sehr schöne Referenz, ey.
Englische Untertitel, okay.
Ja, also hier geht's jetzt weniger blutig zur Sache. Aber es ist halt eben fürs englische Skript, weil der Clark Cheng zuständig. Das war
ja, wer hat denn das Make-up gemacht? Das würde mich immer interessieren.
Ja, Guy Pearce natürlich.
Natürlich.
Der hat hier, also das war ein sehr erfolgreicher Film. Der hat dann auch tatsächlich als Animationsfilm, das war relativ schnell der erfolgreichste Animationsfilm, der nicht von den Ghibli-Studios stammt. Mhm. War dann auch kurzzeitig erfolgreichster Film ever. Und das sieht jetzt aber wohl schon wieder anders aus. Aber ja, alles in allem, der hat weltweit fast 360 Millionen eingespielt. Das hat funktioniert. Denn was das Budget angeht, das finde ich so ein bisschen verwirrend, weil da hat 370 Millionen Yen gekostet. Laut Währungsrechner wären das 3,2 Millionen Dollar, aber das kann ja fast irgendwie nicht sein. Also würde mir ein bisschen wenig vorkommen. Wie auch immer. Rausgekommen ist ein Animationsfilm, der eine Stunde 46 geht, also auch nicht gerade kurz. Und im Genre steht neben Animationen noch Drama und Fantasy. Weil das hat definitiv eine Fantasy-Ebene.
Okay.
Ja, weil wir befinden uns in Japan. Und es sieht, also es ist zeitlich erstmal nicht wirklich zuzuordnen. Wir kriegen dann im späteren Verlauf mit, dass wir uns im Heute befinden. Aber das ist so eine kleine Bergstadt in Japan, die eben schon auch noch ziemlich oldschool ist. Und wir sehen zwar, es ist irgendwie das Heute, aber eben auch noch wohl eine Region, wo Traditionen halt noch sehr hochgehalten werden. Und dort begleiten wir Mitsu. Die ist die Tochter vom Bürgermeister in dem Ort, lebt aber bei ihrer Oma mit ihrer kleinen Schwester. Weil im späteren Verlauf erfahren wir, dass die Mutter an Krankheit gestorben ist. Und die hat dort ein recht beschauliches Leben, hat mit ihrem Vater aber eben nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Deswegen ist die Oma mehr so die Bezugsperson. Und die ist Schülerin und hat eigentlich so erstmal ein relativ normales Leben, hat da so einen besten Freund und eine Freundin, mit denen sie dann auch immer zur Schule geht. Und ansonsten wird sie von der Oma immer wieder mal so ein bisschen involviert in eben so traditionelle Dinge, die da in diesem Dorf passieren. Und dann erfahren wir, dass, also im Fernsehen wird dann gezeigt, dass so ein Komet jetzt nicht auf die Erde zusteuert, sondern der schießt relativ dicht an der Erde vorbei und ist dann eben in Japan, vor allem in diesem Dorf, eben wohl an einem bestimmten Tag sehr gut zu sehen. Und das ist dann eben so ein Spektakel, was alle paar Jahre, also ich glaube, die sagen alle 1200 Jahre, schießt er so dicht an der Erde vorbei und deswegen ist das halt so ein Happening, auf das im Fernsehen hingefiebert wird.
Da sind wir wieder bei Melancholia.
Ja. Nur hier wird eben, also hier ist ausschlaggebend, dass der eben an der Erde vorbeizischt. Mhm. Und dann gibt's einen Sprung und wir sehen an einem Tag eben unsere Hauptfigur, wie sie völlig irritiert aufwacht, an sich runterguckt und irgendwie wie so aus einem schlechten Traum aufgewacht ist, dann erstmal ihre Brüste begutachtet und anfasst und so völlig wirr ist irgendwie und dann auch auf dem Weg zur Schule und so plötzlich manche Dinge nicht mehr weiß und irgendwie wie ausgewechselt ist. Und bist als Zuschauer, kriegst du erstmal nicht so richtig gezeigt, was jetzt passiert ist. Und dann gibt's wieder einen Sprung nach Tokio und plötzlich sehen wir Taki, das ist ein Junge, der ist auch Schüler, geht in Tokio zur Schule und hat dann noch so einen Job im Restaurant und von ihm bei ihm kriegen wir dann mit, dass seine Mitschüler sagen, ah, okay, heute bist du wieder normal, weil gestern warst du irgendwie voll komisch drauf, so was wie ausgewechselt, ist alles wieder cool. Und das Gleiche kriegt aber eben Mitze auch gesagt von ihren Mitschülern, so, hey, du gestern, was war denn da los? Du warst anderer Mensch, irgendwie, heute bist du wieder normal, hast die Haare wieder zusammengesteckt und so, alles cool, aber was war denn gestern los? Mhm. Und sie so, wie, was war gestern? Kann sich nicht erinnern. Und so sehen wir dann immer wieder, wird immer wieder hin und her gesprungen und auch immer wieder mit diesem Aufwachen, ne? Das heißt, wir wissen nicht so ganz, ist das der eine jetzt ein Traum von dem anderen oder andersrum? Und dann ist aber, und das sage ich kein Spoiler, weil es steht tatsächlich in den meisten Inhaltsangaben, es ist so, dass die im Traum Körper tauschen und dann stellenweise, tageweise im Körper des anderen leben. Und so,
okay.
Und deswegen wissen sie, auf diesem Weg wissen sie voneinander. Ne, weil Mitze halt öfter mal im Körper von Taki ist und andersrum. Und dann versuchen die halt irgendwie zu kommunizieren. Und schreiben Tagebucheinträge in das Handy des jeweilig anderen und so. Und deswegen auf dem Weg bahnt sich dann so eine Kommunikation an.
Das ist ja ganz interessant, die Prämisse.
Ja, genau. Und so geht's dann eben drum, rauszufinden, können die das irgendwie steuern oder wer ist wo, finden die irgendwie zueinander, zumal das dann eben natürlich auch noch eine Liebesgeschichte ist.
Siehst du? Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass du theoretisch die Storyhandlung hättest du auf jedes Genre umsetzen können. Du hättest einen Horrorfilm draus machen können.
Ja.
Du hättest eine Liebesgeschichte draus machen können. Eine Komödie, weißt du, eine Körpertauschkomödie in der Art.
Ja.
Also, in dem Fall ist es eine Liebesstory, die sich da anbahnt.
Mhm.
Okay.
Wobei, da kommen dann eben durch diesen Kometen und durch diese traditionelle Schiene, die in diesem Dorf noch eine Rolle spielt, kommt eben dann auch noch diese Fantasy-Schiene mit rein. Also der Film bedient eh so ein paar Genren, das ist ein ziemlicher Mix.
Mhm.
Und für mich ist es aber, ich hätte es lieber gehabt, wenn der sich irgendwie für ein Ding entschieden hätte, weil so ist es leider für mich nicht so wahnsinnig rund. Vieles von dem, was man da sieht, ist total cool und auch schön anzusehen und auch definitiv interessant. Dann wird da aber auch zwischendurch halt gesungen, also es werden irgendwelche Lieder eingespielt so und du hast dann so eine Art Bildmontage zu diesem Lied, wo dann eben manchmal wirklich in Form von einer Montage halt ein längerer Zeitraum erzählt wird und damit du siehst, was sie zwischendurch gemacht haben und parallel hörst du aber eben so einen japanischen Popsong.
Ah ja.
Wo dann auch der Text untertitelt ist und so, damit du auch hörst, weil das natürlich, hier wurde wohl auch mit dieser Band zusammen am Konzept gearbeitet und so, dass so die Songs so unterstützen die Handlung. Ja, und dadurch ist es aber eben an vielen Stellen wirklich schon sehr teenie-mäßig. Ne? Also auch wie so die Charaktere agieren und so diese vermeintlich lustigen Momente dann und so, ne? Das erinnert halt schon sehr irgendwie an so eine Anime-Serie.
Fehlt nur noch so K-Pop dazu, ne?
Ja, ja, aber eben, du hast halt, also es ist kein K-Pop, sondern halt so japanische Popmusik, aber das ist halt schon auch, ja.
Plastik.
Mhm.
Okay.
Und das ist irgendwie in der Kombination, weiß ich nicht, ich konnte dann, als ich mir so durchgelesen habe, wie sehr denn manche Leute feiern, ich kann schon ansatzweise nachvollziehen, was die meinen, aber für mich ist es nicht rund. Also passt nicht alles so wahnsinnig gut zusammen, wie es halt für andere funktioniert, weil andere sagen, es ist eine wahnsinnig schöne Liebesgeschichte und ich habe Rotz und Wasser geheult und weiß nicht was und ne, sind da hin und weg. Und davon bin ich ziemlich weit entfernt.
Okay.
Also das ist schon ein guter Film, aber eben für mich.
Dann doch lieber Miyazaki, sagst du.
Ja, ja, auf jeden Fall. Weil für mich klickt das hier nicht so zusammen, wie es wohl für andere funktioniert. Und
es wäre kein Katzenbus zu sehen.
Nee.
Das punktet ja auch
ein
weniger.
Also es ist natürlich trotzdem irgendwo, ne, diese Ansätze von dieser Erzählebene, wo es eben um diese Träume geht und was du daraus mitnimmst oder eben auch dieser Moment, der ja schon in vielen Filmen auch thematisiert wurde, wo du dich so ein bisschen in dieser Zwischenwelt befindest, wo du nicht wirklich entscheiden kannst, träume ich gerade oder bin ich wach? Ne, so diesen Limbus. Und das alles, was darum so thematisiert wird, finde ich auch interessant und spannend, aber eben, es kommt dann halt noch anderer Kram dazu. Und dann gibt's hier bestimmt auch wieder eine Menge Sachen, die kulturell, traditionell verankert sind, die mir als jemand mit einem westlichen Blickwinkel wahrscheinlich entgehen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, sie hat, Mitsu hat so ein rotes Band, mit dem sich die Haare zusammenbindet. Und das repräsentiert wohl den unsichtbaren roten Faden, der dein Schicksal vorher bestimmt in der japanischen Kultur. Ne? Das ist, was es mir natürlich beim Schauen entgangen.
Aber es ändert ja nichts an der Qualität des Films. Also selbst die Referenz verstehen vielleicht auch manche Japaner nicht so, wenn die das sehen.
Naja,
dass sie sagen, also, okay, die hat ein rotes Halsband, da ziehe ich mal den Zusammenhang zu dem.
Nee, ist ein Haarband. Aber ja, also was natürlich erzählt wird, ist, dass es über dieses Band eine Verbindung zwischen diesen beiden Welten gibt, von ihm und von ihr. Ne? Mhm. Also dass das so quasi der rote Faden ist, der die beiden verbindet, weil das ist eben auch so ein Thema, die fühlen sich halt irgendwie miteinander verbunden, obwohl sie sich nicht kennen. Ne? Mhm. Deswegen, also das, was da thematisch erzählt ist, finde ich schon auch echt cool, aber eben ich glaube halt, dass mir einfach hier viele so Symbolbilder einfach durch die Lappen gegangen sind.
Wäre das vielleicht ein interessanter Realfilm, wenn das so Leute wie Gondry oder Jones verfilmen würden?
Ist geplant. Es ist ein US-Live-Action-Remake von diesem Film geplant und da soll eben dann auch Tokio durch Chicago ersetzt werden und diese Bergregion durch halt eine ländliche Gegend in den USA.
Na, jetzt ist natürlich die Frage, wer den macht, aber wenn das so einer von diesen Regisseuren, die so diepe Stoffe schon gut inszeniert haben, so die Grundprämisse erinnert ja schon ein bisschen an Her oder so, oder? Weißt du, so eine Sachen oder Eternal.
Die Grundprämisse erinnert vor allem halt sehr an, es gab wohl schon einen japanischen Film, der Das Haus am Meer heißt von 2000, aber also hier The Lake House, ne? Sandra Bullock.
Ja, Keanu Reeves.
Ist ja auch ein sehr ähnliches Ding inhaltlich, dass
aber
die mit.
Eine ziemliche Schnulze.
Aber weißt du, dass die miteinander kommunizieren über oder in aus verschiedenen Welten, wenn du so willst.
Ja, stimmt, da war ja was.
Deswegen, das ist im Grunde genau das, aber. Ja, ich bin auch gespannt drauf, was sie daraus machen. Und du hast recht, wenn das so ein irgendwas Kaufmann-mäßiges wird, so mit Gondry oder Spike Jones, das könnte gut werden.
Dann könnte es gut werden.
Ne? Ja. Und deswegen war ich auch überrascht, als ich gelesen habe, dass der Regisseur selber diesen Film eben auch unvollständig und nicht ausbalanciert findet. Er schiebt das auf Zeit- und Budgetgeschichten. Nichtsdestotrotz ist dieser Film halt auch hier bei Letterboxd in der Top 250 der narrativen Featurefilme und wird von sehr vielen Leuten sehr gefeiert. Your Name.
Guess.
Guess who?
Genau der.
Guess.
Matthew McConaughey macht das mal mit diesem 5-0. Dieses ganz scharfe S. Das ist doch so typisch für ihn.
Ja.
When I go to this is when I. Also jetzt ist es übertrieben. Also.
Keine Ahnung. Ja, dann sag ich mal was zu den Zahlen. Die sind nämlich wirklich beeindruckend. 8,4 gibt es auf IMDb. 79 ist der Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,2. Das sind 98% Empfehlung. Und vom Publikum 4,6 von 5. Das sind 94% Empfehlung. Also alles top notch. Letterboxd 4,2. Und jetzt du.
Demnach klingst du, als wäre das jetzt kein hundertprozentiger Posterkandidat.
Nee, also müsste für meinen Geschmack nicht auf dem Poster sein. Ist das jetzt eigentlich so die neue Hürde? Hast du da schon irgendeine Zahl im Auge, wenn es heißt, nicht auf dem Poster ist? Nee, kann es auf keinen Fall in dem Bereich sein.
Nee, nicht wirklich. Eine Hürde ist nicht. Also erinnert dich an die Punkte, die ich sowieso im Kopf habe. Deswegen sage ich, du bist bei einer 7.
Das ist auch wieder richtig. Mensch, gestern lagst du heute noch einmal daneben, ey.
Schön.
Schön, sagt er.
Hast du schon mehr als einen halben Punkt daneben geraten? Bin ich schon durch?
Ja, wir sind durch.
Juhu! Ich hab mal gewonnen.
Naja, wobei, warte mal, wir haben ja noch einen Film, ne?
Ach ja, stimmt, ja. Da raten wir auch nochmal gegen. Ja, dann habe ich noch nicht gewonnen, richtig.
Ich habe jetzt hier schon einen Strich drunter gemacht, aber da muss schon viel schief laufen jetzt für dich.
Hast du vollkommen recht. Apropos nächster Film. Jetzt habe ich ja schon angekündigt, dass ich hier so ein paar Taglines für heute habe und die Taglines, die ich unter anderem ganz lustig fand, waren tatsächlich die von Lifeboat, die ich jetzt vergessen habe vorzulesen.
Ach so.
Weil da sind ein paar, die finde ich ganz witzig. Also hier so, 6 men and 3 women against the sea and each other. Das ist ja noch so. Oder hier,
harmlos.
Der ist noch ein bisschen Bild-Zeitung-mäßiger. Ganz groß geschrieben. Conflicts, Passions, Drama. 6 men and 3 women making their own laws of love and hate.
Übertreibt halt, ey.
Oder hier, what happens when 6 men and 3 women are alone in an open boat? Aber mein Lieblings-Favorite, who goes primitive first? A man or a woman?
Das ist nur polarisierendes Marketing,
ey. Allerdings, das fand ich schon ganz witzig. Das sind so geil. Die Taglines von Lifeboat.
Wie witzig.
In den 40ern war das noch ein bisschen einfacher.
Mhm.
Und die Tagline von dem Film, den wir jetzt besprechen, das ist nämlich unsere letzte Hausaufgabe, die wir euch noch schulden.
Fand ich auch sehr schön, die habe ich nämlich auch aufgeschrieben.
Hast du auch aufgeschrieben, ja. Oder? Oh, the weather outside is frightful.
Oh, the weather outside is frightful.
Ja. Jetzt hast du Root of the Red Nose Reindeer noch mit reingebracht.
Ja.
Das ist,
Remix.
Das ist ein richtiger Remix. Das ist eine falsche Melodie, mein Freund.
Wie geht die richtige?
Oh, the weather outside is frightful. Had a really shiny nose. So hast du es jetzt gesungen.
Ja, aber sag, wie geht's richtig?
Ich kenne den Text weiter nicht.
Aber wie geht die Melodie denn richtig? Du hast ja gerade bemängelt, dass ich die falsche
Melodie... Ja, du bist ja richtig eingestiegen mit der richtigen Melodie und dann bist du aber abgedriftet in Ruth.
Ja, deswegen wollte ich wissen, wie es so richtig weitergeht.
Ich werde jetzt nicht summen.
What are you smoking crack?
Aber gleichzeitig.
Ja, voll. Smoking crack? Alter, jetzt aber.
Ja, wir grüßen Rico an dieser Stelle. Der hat uns auch nochmal einen Auftragsfilm aufgegeben im Dezember und den besprechen wir jetzt. Das ist quasi noch ein Weihnachtsfilm, den wir hier nachreichen.
Ja, ziemlicher Weihnachtsfilm, ja.
Ja. Anna und die Apokalypse. Auch so Fantasy-Filmfeststoff. Also alle, die da unterwegs waren in den letzten Jahren, haben auch diesen Film gesehen. Möchtest du diesmal mal die Story zusammenfassen?
Kanntest du den denn schon?
Nee, ich kannte den gar nicht. Ich habe noch nie was von dem Film gehört. Also ich wusste gar nicht, was es ist. Also bin ich hier relativ unvorbereitet und ohne irgendwelche Ansprüche rangegangen.
Ja, ich.
Weil ich meine, Regisseur, ich kannte nicht, John McPhail, auch ein sehr unglücklicher Name für einen Filmemacher. Jetzt, wenn ich es mir laut vorlese.
Ja, vielleicht wird er ja anders ausgesprochen. Wer weiß, der Herr ist Schotte, also, ja, aber du, ich bin da voll bei dir, ne? Da hat 9 Credits, davon 5 Kurzfilme, muss man nicht kennen.
Eben.
Ebenso mit den Autoren.
Ja, sieht ähnlich aus wie bei Runaway Girl, Hicke, also.
Ja.
Autoren und Regisseur nicht der Rede wert.
Also, Ryan McHenry. 3 Credits, 2 Kurzfilme davon. Aber einer davon, auf dem basiert dieser Film, weil der hat mal 2015, der ist 2015 gestorben, deswegen ist ihm dieser Film gewidmet. Aber der hat eben, einer dieser Kurzfilme war ein Zombie-Musical.
Ja.
Und auf dem basiert grob dieser Film.
Richtig.
Deswegen zur Handlung. Anna ist Schülerin an der Highschool und Weihnachten steht an. In der Kleinstadt Little Haven.
Wir sind in England, muss man dazu sagen. Das ist ein Great Britain.
Ach so, ja, eben. Genau. Und das ist aber eben eine kleine Stadt, Little Haven, und da ist Anna mit ihrem besten Freund. Und dann bricht kurz vor Weihnachten, erst in Form einer Grippe, wie erzählt wird, aber halt plötzlich macht sich dann Virus breit und die Leute werden zu Zombies. Und so muss sich Anna und ihre Freunde müssen sich dann da durch die Zombie-Apokalypse prügeln, singenderweise. Ja, und geht's halt natürlich drum, da heil rauszukommen.
Also singenderweise?
Ja.
Ja, richtig.
Das ist halt der Clou an der Sache. Deswegen das ist Zombie-Musical, ja. Plötzlich wird gesungen.
Ein Zombie-Weihnachts-Musical-Film. Allein schon für die Mischung gibt's schon ein bisschen Props von mir. Das
dachte ich anfangs auch, ja.
Ist nicht so schlecht, wenn man das hört.
Aber, Alter, ich musste mir wirklich Mühe geben, bei den Songmomenten dran zu bleiben. Also, dass der mich da nicht komplett verliert, so. Weil das war schon, das sind die Momente, wo man, also mein Gehirn war da sofort so raus.
Rausgesohnt.
Ja, wirklich.
Ja, das ist halt Popmusik. Also, die Songs bestehen halt nicht so aus, man hat ja schon Musicals, wo man wirklich coole Songs hört oder wo du so Ohrwürmer hast. Hier hast du jetzt wirklich ziemlich generische Popmusik, aber die trotzdem.
Halt, ja, aber es, also, trotzdem fand, gut also ohne ist. Glee jemals gesehen zu haben, fühlt sich so nach Glee Zombie Edition an.
Ja. Ja, gut, okay. Also Schüler auf so einer Highschool oder sonst wo und fangen an zu singen, natürlich einer Glee daran, also.
Ja.
Aber, also streng genommen haben sie ja bei Glee auch irgendwie, da haben sie ja alle möglichen Bands, also es sind ja alles Cover, die da gesungen werden. Und da wird ja auch von Neil Diamond bis Simon Garfunkel und Bon Jovi
Ja, wie gesagt, ungesehen.
Da wird ja alles, da wird ja Bruno Mars, da wird ja alles gesungen. Insofern, das sind ja keine, also da sind es ja bekannte Songs. Hier sind es halt selbst komponierte Songs für den Film.
Mhm.
Und das sind halt harmlose Popsongs, das stimmt schon.
Ja. Müssen wir zur Handlung noch mehr sagen?
Nee.
Okay.
Die Handlung, auf die Handlung muss man nicht weiter eingehen. Also die versuchen sich dann da durchzuschlagen und zu überleben.
Ja. Und das ist eben ein kleiner englischer Film. Ja, es gab 3 Schnittfassungen, habe ich gelesen. Wir haben den International Cut gesehen.
Mhm.
Für die USA gab es noch eine kürzere Fassung mit 93 Minuten. Unsere ging 98 Minuten.
Ja.
Und der Festival Cut geht sogar 108 Minuten.
Ja. Also die normale Fassung, die man sonst so sehen kriegt, das ist so ein knapper 90 Minuten, ein bisschen länger.
Ja, ich meine auch, dass in dieser Festivalfassung, meine ich gelesen zu haben, dass da noch eine Gesangsnummer drin ist, die der Regisseur dann aber halt überflüssig fand oder die irgendwie die Handlung einer Figur in eine andere Richtung getrieben hätte und deswegen wurde auf die verzichtet. Ja, aber das war eben so Einflüsse wie West Side Story und Rocky Horror Picture Show und sowas, das ist schon recht offensichtlich, finde ich.
Mhm.
Aber ich muss schon sagen, also mich haben halt die Action-Momente dabei gehalten. Aber eben, ich fand es ab einem gewissen Zeitpunkt echt unnötig, dass da gesungen wird. Es war nicht so, dass ich mir dachte, geil, der nächste Song.
So das Disney-Problem, dass die Leute teilweise die Filme mögen, aber dann genervt sind, wenn die anfangen zu singen.
Mhm. Wie ging's dir da?
Nicht so.
Fand's cool?
Also besonders gefallen hat mir Ella Hunt, die das titelgebende Mädchen da gespielt hat.
Mhm.
Die, finde ich, performt zum Beispiel die Songs auf eine sehr charmante Art und Weise und spielt allgemein auch ihre Hauptrolle mit einem gewissen Wurf, der mir gut gefallen hat.
Ja, die fand ich auch gut.
Und
die könnte man übrigens auch aus Dickinson kennen, hier die Hailee Steinfeld-Serie.
Ja, stimmt, da macht sie auch mit.
Da ist sie auch dabei.
Mhm. Ja, die hat mir gut gefallen und ansonsten, mich hat es nicht gestört mit den Songs. Also ich fand es irgendwie ganz erfrischend, dass du, weil es ist nicht so, dass es so, man denkt halt daran, so wie du es beschrieben hast oder so, wie man halt die Handlung wiedergibt, denkt man daran, dass die Action daraus auch sehr harmlos ist. Aber es werden schon teilweise wirklich Köpfe gespalten und es geht schon blutig zur Sache und es wird wirklich gesplattert.
Der hat auch eine 16er-Freigabe. Also das,
richtig.
Das sage ich ja, aber das ist eben das, was mich dabei gehalten hat, weißt du?
Und deswegen finde ich schon ganz cool, weil wenn zu den harmlosen Songs auch noch die Action harmlos wäre oder wenn du da kein Blut sehen würdest, sondern einfach irgendwie weggeschnitten werden würde bei diesen ganzen, wenn die halt irgendjemand mit einer Stange auf den Kopf hauen, dann würde ich es nicht so geil finden. Aber dadurch, dass die hier draufgehalten haben und zwischendurch auch immer wieder singen, finde ich schon ganz charmant.
Ja, bei mir kam erschwerend hinzu, dass ich manche Rollen, na, also sie, die die Hauptrolle gespielt hat, Ella Hunt, die hat es echt gut gemacht, aber ich finde so ein paar von den anderen waren so maßlos drüber. Mhm. Und es war bestimmt auch die Inszenierung so, weil es waren auf jeden Fall auch Leute dabei, von denen ich weiß, dass die es besser können. Also das, weißt du, daran liegt es nicht. So der, zum Beispiel der Typ, der einen Direktor gespielt hat, ne?
Mhm. Alter. Aus Game of Thrones, glaube ich.
Ja, genau. Hier, Paul Kay.
Mhm.
Ja, der hat schon wahnsinnig viel gemacht, primär in England, aber eben, also der hat zumindest mal mit Game of Thrones bewiesen, dass der das auch anders kann.
Ja, der ist schon arg böse.
Und der ist hier, also klar, erstmal ist die Rolle ein unglaubliches Klischee, und aber auch wie er das spielt, ist halt echt drüber, finde ich. Und auch ihr bester Freund und so, da gab es so ein paar Leute, wo ich echt dachte, Alter, was ist das denn?
Mhm. Aber das verzeihe ich auch, weil das Genre Musical da dabei steht.
Ja.
Und ich finde das dann immer so ein bisschen, wenn die so ein bisschen theatralisch sind oder so in ihren Charakteren etwas übertreiben und dann anfängt zu singen, dann ist das für mich so viel leichter zu akzeptieren, als wenn das jetzt so ein ernst gemeintes Drama ist, was so ein Oscar-Film, da fällt das auf. Aber in so einem Musical-Kontext, wenn die halt,
ja, ich weiß, was du meinst,
fröhlicher sind, als sie normalerweise, als man das normalerweise spielen würde, ist das für mich fein.
Ich finde halt trotzdem, es muss nicht sein.
Mhm.
Also wie gesagt, ich kann damit leben, aber es müsste halt einfach nicht. Ja, also wie gesagt, ich kann mir das trotzdem echt gut angucken, ne? So ist es nicht. Fand es halt einfach unnötig, dass da gesungen wird, und das auch tut der Sache schon einen Abbruch.
Okay. Klingt so, als könnte ich hier ein bisschen mehr mit anfangen als du. Also ist jetzt auch nicht der Riesenfilm, aber
aber fandst du gut und würdest du empfehlen?
Ja, ich hatte hier schon Spaß. Also für Leute, die nicht komplett abgeschreckt sind, wenn irgendwie angefangen wird zu singen, gerade in so einem Zombie-Szenario um Weihnachten rum, ist das schon ganz witzig. Also wenn man zum Beispiel so Weihnachtsfilme empfehlen würde, die jetzt nicht jeder kennt oder die jetzt nicht so typisch Weihnachtsfilme sind, dann wäre für mich Anna und die Apokalypse so ein kleiner Geheimtipp. Kann ich schon an der Stelle so formulieren.
Okay.
Aber man darf halt nicht, man muss halt wissen, was einen erwartet. Also die Songs sind halt nicht geil, die sind halt Pop.
Mhm.
Und das ist alles ein bisschen, ich glaube, es ist allgemein so ein bisschen auf die jugendliche Zielgruppe ausgerichtet. Also wir sind einfach.
Ja, das kam dazu. Ich habe mich halt leider wirklich an manchen Stellen einfach zu alt dafür gefühlt.
Ja, ja. Ja. Da bin ich bei dir. Ich denke auch, dass der eher punktet, wenn den so 18-Jährige gucken oder so.
Mhm.
Also natürlich leicht kurz und knapp drüber.
Tja.
Oder hier, wie Lee sagen würde.
Da bin ich raus, Alter.
Ja.
Ja. Ja gut, haben wir da noch was zu, oder?
Nee, kann man Punkte nennen.
Okay, 6,1 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 63. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,7 und vom Publikum 3,5. Ist alles eher so durchschnittlich, ne?
Alles in der gleichen Area.
Ja, auch Letterboxd ist da mit 3,2 in einem ähnlichen Bereich.
Ja. Jetzt fängst du an.
Boah, ich sag 7.
Ja, 7 ist richtig.
Na, sehr schön.
Oje, jetzt wieder hier unter Zugzwang. Hättest du dich jetzt um 2 Punkte hauen, wäre ich hier entspannt.
Ja, ja gut, aber jetzt musst du schon weit daneben liegen.
Ich sag eine 6.
Nicht dein Ernst, Alter. Ich bin bei 5.
Du bist bei einer 5?
Ich bin bei 5.
So schlecht.
Ja.
Oh nee. Was heißt das?
Du hast ausgeglichen, du Keck.
Was heißt hier Keck?
Alter.
Woher soll ich denn wissen, dass du so niedrig bist?
Naja, ich hab doch gesagt, das ist irgendwie nicht wirklich was ich empfehlen würde.
Naja, den kann man sich angucken, hast du gesagt.
Ja, kann man auch, aber es ist halt schade. Ich find's halt echt schade, dass da immer wieder gesungen wird. Also ich find's wirklich überhaupt keine Bereicherung.
Mhm.
Den Song, den hier der Typ singt, der dann irgendwo in der Mitte dazukommt, weiß gar nicht, ob das ist, war das ihr Ex oder waren der die Love zusammen Interest. Oder so? Ja.
Ja, die waren kurz, naja, die hatten halt, hast du den Film nicht gesehen, Mann? Die hatten halt eine Nacht und er hat sie dann hat sich nicht mehr gemeldet.
Ach genau, so rum war das, ja genau, weil er ja auch so im Kern total unsicher ist und bla bla bla.
Eigentlich ist er ja der Bad Boy. Nach außen.
Ja, ja, eben, nach außen meine ich das. Und den Song, den er da hat mit seiner Truppe, so, den fand ich noch am besten.
Ja, das war ganz witzig, der Moment. Wo die halt so nebenbei so die ganzen Zombie-Köpfe einkloppen und singen.
Ja, das war eine ganz nette Nummer, aber ansonsten hätte ich wirklich auf jeden einzelnen Song verzichten können.
Naja, nee, so würde ich das nicht sehen. Das ist jetzt nicht ein Film, wo ich mir den Soundtrack kaufen würde, aber so schlecht fand ich die Songs nicht. Aber es ist natürlich ein bisschen Popmusik.
Ja, ich stelle mich nicht gerade vor, wie du mit dem Auto den Soundtrack zu Anna and the Apocalypse. Ups, ey.
Ja, so weit ging es halt nicht. Jetzt sind wir hier echt bei einem beschissenen Unentschieden.
Oh Mann, ey, wirklich. Wir haben beide 1,5.
Oh, na gut.
Ach, guess.
Gegen Ende der Saison noch versöhnliches Unentschieden. Scheiße.
Ja.
Ja, siehst du, so schnell kann es gehen.
Hm.
Gute Führung aufgebaut und dann doch nur Unentschieden. Aber gut, naja, wenigstens nicht verloren.
Immerhin.
Haben wir beide einen Punkt.
Ja, juhu.
Juhu. Aber durch sind wir noch lange nicht.
Nee, stimmt. Wir haben ja noch Losthemen.
Ja.
Yay.
Wir haken unsere letzten Losthemen ab, die wir überhaupt im Lostopf haben.
Noch lange nicht, ne? Das sind jetzt auch keine wahnsinnig aufwendigen Geschichten, glaube ich.
Naja, mal gucken.
Das eine ist ja sogar, beschränkt sich auf eine Sache.
Richtig.
Da haben wir es nämlich. Die cringe-mäßigste Szene.
Dann lass uns doch mal die cringe-mäßigste Szene einfach mal hier abhaken. Und ich bin immer noch gespannt. Bist du der Meinung, das ist eine weibliche Schrift?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht.
Ist nur mal so ein.
Also, weil bei weiblichen Schriften.
So Lithografen engagieren.
Würden ja. Was?
Wie heißen die?
Nee. Also, du bist zwar im gleichen Handwerk unterwegs, aber das ist, ein Lithograf ist nicht derjenige, der herausfindet.
Ist nicht also derjenige?
Der Handschriften analysiert. Aber bei Frauen würden ja nicht so viele in Frage kommen. Deswegen, und ich glaube, die haben wir doch schon alle abgehakt. Deswegen, das kann ja nicht sein. Es wäre nur Isa und Nora. Oder hat uns Silkemann losgeschickt?
Nee, da hatten wir das schon nicht mehr mit dem Zuschicken und so. Da haben wir das ja. Mal irgendwann mal nicht mehr verfolgt.
Deswegen, ich glaube nicht, dass das... Ja, wir werden es vielleicht auch einfach nie erfahren, aber jetzt sprechen wir mal drüber. Und ich finde...
Er war nun mal im Topf.
Das ist so eine Sache mit Cringe, ne? Das definiert ja eh auch jeder so ein bisschen für sich selbst. Immerhin jetzt Jugendwort des Jahres und so.
Da sind wir natürlich ganz nah am Puls der
am
Zeit.
Am Puls der Zeit. Ja, aber also... Ich verbinde mit dem Begriff so dieses Ding, wenn ich mich halt wirklich schäme für das, was ich da gerade sehe, wenn es sich ein sehr unangenehmes Gefühl in mir ausbreitet, nicht weil ich das so gut dargestellt finde, dass ich es total schrecklich miterlebe, sondern weil es eben mit Fremdscham verbunden ist.
Mhm.
Und da lande ich halt immer wieder so bei den gleichen Geschichten. Und es sind tatsächlich, also zwei Szenen davon sind auf jeden Fall Todesszenen. Und das eine ist Trinity's Tod in Matrix. Alter, der zieht sich einfach so lächerlich in die Länge. Das ist wirklich schwer mit anzugucken, finde ich. Und dann ist es der Tod von Marion Cotillards Figur in The Dark Knight Rises.
Okay.
Da schäme ich mich für sie mit, wenn ich das sehe.
Jetzt wiederholst du unsere peinlichsten Todesszenen.
Ja, dass das sich jetzt überschneidet, da kann ich ja erstmal nichts für. Ich meine, das sind die Lose. Und das wäre aber eben, das würde so in die Richtung gehen, wo ich sage, da ist einfach die Performance so schwierig oder die Inszenierung in Kombination mit der Performance, dass ich mich nur frage, was zur Hölle machen die da, wenn ich das gucke? Weißt du, dass das Cringe in die Richtung geht. Und dann gibt's aber auch noch so ein anderes Cringe-Ding, wo ich mich eher für das, was sich da so inhaltlich abspielt, irgendwie plötzlich anfange zu schämen. Mhm. Und da hätte ich auch noch zwei Sachen. Aber wie hast du das denn für dich definiert?
Naja, da hier steht cringe-mäßigste Szene, habe ich mir. Natürlich sind da viele Momente, die mir einfallen, auch so die Todesszenen und so. Wobei jetzt aus frischer Sicht muss ich echt sagen, wo ich Matrix Revolutions gesehen habe, dass mir die jetzt nicht so negativ aufgefallen ist. Mhm. Also weil du auch meintest, sie zieht sich in die Länge, sehe ich eigentlich gar nicht so. Natürlich ist es ein trauriger Moment und so, und ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm inszeniert. Also
Alter, der greift da in die rein und so. Alter, das sind also alles so Sachen.
Greift in sie rein?
Ist ja auch egal.
Naja, also aber ich habe es also frisch gesehen. Mir fehlt es jetzt nicht negativ
okay,
auf.
Okay, ja, krass.
Krass. Na gut. Also ich wusste ja, was passiert, aber ja,
fuck,
was ich jetzt gesagt habe, ja, wie ist das denn inszeniert, war ich jetzt nicht so bei. Mhm. Ja, und da bin ich in mich gegangen, und da wir nicht nur ein Filmpodcast sind, sondern auch ein Serienpodcast, habe ich nach 5 bis 10 Minuten überlegen, okay, die Szene, ja okay, das ist eine Todesszene, ja okay, das ist peinlich, aber das ist wahrscheinlich die cringe-mäßigste. Eine, wo sich bei mir alles zusammengezogen hat, ist aus einer Serie. Mhm. Und das ist meine cringe-mäßigste Szene, die ich hier erwähnen will. Ich will nicht bestreiten, dass es nicht noch eine krassere gibt, wenn ich länger überlegen würde, ja, oder klar, wenn ich jetzt in mich gehen würde. Aber das ist die von denen, die mir eingefallen sind, wo ich gesagt habe, für die würde ich mich entscheiden. Soll ich die nennen jetzt, oder wolltest du jetzt nur wissen, wie ich da rangegangen bin?
Sowohl als auch. Also ich müsste mich ja im Grunde auch noch entscheiden, und ich habe, glaube ich, auch eine Entscheidung getroffen.
Okay.
Ich hätte noch eine Honorable Mention, wenn du so willst.
Ja, dann mach das doch.
Ja, weil wir hatten es vorhin kurz von New Girl. Mhm. Und das ist aber jetzt eben auch wieder so ein Ding. Das ist eigentlich nicht so, dass ich mich für den Schauspieler schäme, sondern eher für das, was da inhaltlich passiert, weil Schmidt hat ja vor allem so am Anfang echt noch so dieses Wesen, wo er die ganze Zeit versucht, möglichst cool zu sprechen. Mhm. So, wo er halt einfach möglichst schwarz klingen möchte. Mit den Bewegungen dazu, Alter, da zieht sich in mir auch immer alles zusammen. Und das ist aber, das zieht sich tatsächlich durch die Filmgeschichte. Wenn so übertriebene White Boys versuchen, einen auf Gangster-Rapper zu machen.
Ja, Superstar halt auch.
Ja, ja, eben, so. Dann finde ich das zwar fast immer lustig, aber eben ist es auch voll mit so einem wahnsinnsbeschämenden Gefühl verbunden. Mhm. Ne? So, weil ich mich für die Jungs schäme.
Ja, okay, das ist jetzt wieder eine andere Masche.
Aber eben, das
ist. Es gibt natürlich dieses Cringe, wo du selber sagst, Alter, wie habt ihr das inszeniert? Oder halt so Cringe, so du fühlst halt mit dem Charakter gerade mit, und
ja, ja, genau.
Was machst du denn gerade?
Ja, eben, weil er sich voll zum Horst macht. Mhm.
Unsere Redakteurin hat uns hier eine Nachricht mit eingereicht. Vielleicht haben wir da noch einen Moment, den man nennen kann.
Ja, nee, da hat sie recht, weil das bei Succession. Es macht das Kendall natürlich auch, ne? Diesen, wo ja, er anfängt zu rappen und dann.
Oh ja, stimmt, ja.
Ja.
Der ist auch oft cringe.
L to the OG AN.
Der ist sowieso auch sehr oft
cringe. Ja, eben. Also das Kendall gehört da auf jeden Fall in die gleiche Richtung.
Da hatten wir auch vorhin, wir haben uns ja kurz über New Girl unterhalten, und dann, ich meine, wenn Nick auch immer so in seinem Moonwalk bei unangenehmen Situationen versucht, sich so aus dem Bild raus zu moonwalken, das ist schon auch sehr, sehr witzig.
Ja, ja, ist eh eine sehr gute Serie. Ja, nee, aber ich hab mich tatsächlich jetzt für eine entschieden, und die ist in keinem bisher genannten drin.
Sehr gut, ja, steht ja Singular. Dann schieß mal los, oder soll ich machen?
Ich kann dann gerne vorlegen.
Okay.
Und zwar jede Szene aus Star Wars Episode 2, in der Anakin völlig erbärmlich versucht zu flirten.
Okay.
Das ist so schlimm mit anzuschauen, Alter.
Nicht schlecht.
Also viel schlimmer kann ich es mir aktuell nicht vorstellen.
Gucken wir mal, ob Hayden schauspielerisch gereift ist, weil er taucht ja in der Obi-Wan Kenobi-Serie, ist ja wieder dabei, also insofern.
Wirklich?
Ja, ja, Hayden Christensen ist im Cast, insofern bin ich gespannt.
Oh, fuck.
Ob er ja, dann wieder gut flirtet.
Hoffen wir mal, dass er keinen Love Interest aufs Auge gedrückt bekommt, ja, genau, weil das andere ist ja vielleicht verschmerzbar.
Okay.
So, jetzt bin ich gespannt auf deine.
Also meine cringe-mäßigste Szene ist aus einer Serie und die habe ich ganz frisch vorgestellt, weil ich gesagt habe, jetzt müssen wir auch mal über Game of Thrones reden, als Ed Sheeran aufgetaucht ist.
Oh ja.
Ed Sheeran am Lagerfeuer bei Game of Thrones, wo du diese ganzen Shakespeare-Darsteller siehst und mega in dieser, mega mitfieberst, dass da Leute sterben, die dir ans Herz gewachsen sind.
Ja.
Und dann siehst du Ed Sheeran am Lagerfeuer sitzen und irgendwelche Songs performen. Alter.
Ja, ja. Geht gar nicht.
Was ist das für ein Casting?
Ja, übler Fremdkörper in dem Ding.
Totaler Fremdkörper. Und natürlich ist er Fan davon und wollte unbedingt besetzt werden und die haben ihm dann den Gefallen getan, ist ja schön und gut. Und wenn er bei Filmen wie Yesterday oder so mitspielt, ist auch noch eine andere Nummer, weißt du, da spielt er sich selbst und so, das ist ja cool. Aber bei Game of Thrones, Alter, in so einer ganz anderen Welt und dann besetzt nicht halt so einen Popstar, den du halt jeden Tag irgendwie bei Instagram siehst,
naja,
geht gar nicht.
Naja, war sehr schwierig, bin ich
das
voll
war
bei
auf
dir.
Jeden Fall, das war ein Cringe-Moment aus irgendeiner Geschichte, wo ich gesagt habe, das
ja.
Nein.
Naja.
Das ist so.
Ging echt nicht. Bin ich voll bei dir.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Das ist
so hier, der hier. It'll make me sad when you treat me like this. It's a bummer. Oder noch besser, der hier.
Please go away with this.
Go away, Sheeran. Go away. Hier. Hey, shut up with the noise. Hey, shut up with the shut up.
You shut up with the shut up. Shut up your face. Genau der. Sobald er lossingt, ey. Ad, Maul halten.
Das ging gar nicht. Ja, also ich meine, selbst wenn er irgendwie als Statist irgendwo dasteht. Weißt du, King Arthur?
Bei Red Notice hat er ja auch so ein Cameo.
Hat er doch ein Cameo.
Ja, ja.
Bei King Arthur taucht der David Beckham plötzlich auf. Aber King Arthur wiederum ist jetzt nicht so der krasse Film, dass ich sage, okay, ist zwar ein bisschen störend, dass da David Beckham auf einmal in der Statistenrolle zu sehen ist als irgendein Ritter.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite sage ich, das ist ein Popcorn-Mittelalter-Film, so ist von Guy Ritchie, weißt du, sowieso ein bisschen easy inszeniert. Ist fein. Aber nicht in der Szenerie von Game of Thrones, wo du mitfieberst und wo du die ganze Zeit Staffel für Staffel mitwächst und dann packen die da so einen Fremdkörper rein.
Naja, nee, bin ich voll bei dir.
Ja, ja. Was hast du denn?
Na, Star Wars.
Ach so, ja, stimmt, hast du schon genannt. Ja, du bist ja bei Star Wars. Ja, ja gut, hier. Cringe-mäßigste Szene abgehakt.
Na, wunderbar. Kommen wir direkt zum nächsten.
Der ist schon ein bisschen ausführlicher formuliert.
Ja.
Und da wissen wir auch, von wem der ist.
Von Jan.
In Liebe, Jan.
Der ist hängen geblieben, ne?
Ja.
Ja, auch hier hat er erstmal ein Zitat, nämlich immer schön drauf. Die Erklärung dafür lautet, wenn Ungerechtigkeiten mit einem Faustschlag gerecht werden. Das ist jetzt nicht an eine Anzahl an Szenen gekoppelt, deswegen können wir da ein bisschen freestylen.
Genau, hier ist es nicht ein bestimmter Moment, für den wir uns entscheiden müssen, sondern hier hauen wir ein paar raus.
Ja, ich habe gemerkt, ich habe mir einfach überlegt, ne, so welche Faustschläge mir noch irgendwie so im Gedächtnis hängen geblieben sind.
Hm?
Und dann mal versucht, so ein bisschen auszusortieren, ob es da wirklich um Ungerechtigkeiten ging, weil das ist ja schon auch ein sehr dehnbarer Begriff und gerade so aus der subjektiven Sicht der jeweiligen Figur ja schon auch meistens gerechtfertigt.
Mhm.
Deswegen,
eben.
Ja.
Ich habe mal diese Ungerechtigkeiten in Klammern gesetzt und habe mich da nicht so ran orientiert. Was ich gemacht habe, ist, irgendwie war mir das zu dürftig, wenn einer irgendwie gleich niedergeschlagen wird. Oder irgendwie, wenn einer extrem auf die Fresse kriegt, sondern für mich musste das schon irgendwie so eine geile Schlägerei sein. Und dann habe ich überlegt, in welchen Film hatten wir.
Ach, witzig, siehst du, ich habe mich ja wirklich auf möglichst einen sehr guten
Vorschlag.
Ja, aber nee, ist witzig. Also,
okay, aber ich bin anders rangegangen. Ich fand's okay, welche Schlägerei, wo die sich minutenlang auf die Fresse gehauen haben, fandst du richtig geil im Film. Mhm. So bin ich da rangegangen. Das war mir irgendwie zu einfach mit diesem Einschlag. Aber es ist auch interessant.
Ja, siehst du, gerade wolltest du noch möglichst genau das loszitieren und hier steht explizit mit einem Faustschlag.
Jan wird es mir verzeihen.
Na, mal gucken.
Mit einem Faustschlag gerecht werden. Ja gut, am Ende war es auch der entscheidende Faustschlag, der denjenigen dann genau. Niedergestreckt hat.
Am Ende ist dann einer, ja.
Also, ich könnte das los beschreiben, so wie ich es ausgelegt habe.
Jetzt, hau doch mal einen raus hier.
Schlägerei.
Ja gut.
Mein Losthema ist jetzt Schlägerei, was ich hier bespreche.
Alles klar.
Und wenn ich an Schlägerei denke, denke ich an Eastern Promises aus dem Jahr 2007, tödliche Versprechen, wo Viggo Mortensen sich nackt in der Sauna kloppt, da in diesem türkischen Bad.
Ja, in diesem Dampfbad. Ne?
In diesem Dampfbad, das fand ich eine Megaschlägerei und die ist hängen geblieben. Die muss ich unbedingt nennen.
Mhm.
Das ist meine erste Nennung.
Okay. Dann nenne ich doch mal Happy Gilmore.
Habe ich auch.
Ja, wie geil.
Habe ich natürlich auch. Sandler gegen Bob Barker.
Ach, witzig, auch hast du auch das Ding gegen Bob Barker. Das ist so herrlich.
Ja, stimmt, der hat mehrmals sich
gekloppt. Ja, eben, aber das ist halt wirklich so legendär, ey. Erst kacken sie sich die ganze Zeit verbal an und irgendwann reicht sie ihm und dann halt einfach haut er ihm auf eins auf die Fresse. Und das Schönste ist, es gibt ja unerwartet echt was zurück.
Ja, stimmt.
Ja.
Das ist auch so witzig, weil es die ganze Zeit so aus dieser POV gefilmt ist, weißt du?
Ja, genau.
Was ja auch noch ein geiler geiler Touch ist.
Aber es ist so geil, wie er halt plötzlich voll im Boxstand geht und schön zurückgibt, ey.
Auf jeden.
Ja,
ja, krass, den habe ich auch, krass. Gut, dann nenne ich an der Stelle einen Film, beziehungsweise zwei Filme, die du rezensiert hast. Ich mag halt die Schlägerei-Szenen in Sherlock Holmes. Besonders die aus dem Jahr 2009, weil du sowas ja in der Form noch nicht gesehen hast, dass du in Zeitlupe so ein bisschen die Haut siehst, wie die sich verformt, so beim Einschlag der Faust und so. Und das fand ich schon ganz geil, dass Robert Downey als Sherlock natürlich auch immer so den Grad bemessen hat, so wie er ihn schlägt, um die meiste Wirkung zu erzielen und so. Und deswegen diese Sherlock-Holmes-Schlägereien fand ich auch immer sehr, sehr großartig. Da habe ich immer applaudiert im Kino, als ich das gesehen habe.
Ja, stimmt. Das war sehr cool mit dieser Berechnung davor. Und
ja, mega gut.
Wird es genauso ausgeführt, ja. Ja, passenderweise nenne ich jetzt mal einen Film, den du hier rezensiert hast. Last Boy Scout.
Oh ja, stimmt.
Mach's nochmal und ich schlag dich tot.
Oh ja, ey, das ist auf jeden Fall eine legitime Nennung.
Alter, und dann der eine Faustschlag, der sitzt.
Das ist der
Und das passt sehr gut, weil das ist halt wirklich diese Ungerechtigkeit. So, weil er kündigt es halt wirklich an. Ja, also er sagt ja so, Alter, mach das Ding noch einmal. Und dann rammt er ihm schön das Nasenbein ins Hirn.
Ist richtig. Na gut. Dann leite ich über in einen Film, den wir beide rezensiert haben, passenderweise, weil es eine Auftragsarbeit war. The Nice Guys, Ryan Gosling kriegt auf die Fresse von Russell Crowe. Also Ungerechtigkeit hin oder her, aber er fängt erstmal die Freundschaft zwischen den beiden an mit einer blutigen Nase.
Es ist so geil.
Und haut ihm erstmal aufs Maul.
Aber so schön unvermittelt auch, ne? So, er sieht das Ding mal so gar nicht kommen und kriegt einfach direkt eins auf die Fresse. Ist sehr schön, ja.
Also ist auch so völlig schnell so, weißt du? Er haut ihm völlig schnell auf die Fresse, so, du weißt gar nicht, was los ist. Super witzig.
Ja, ist eben eigentlich ein unterschätzter Film.
Ja, ist eine geile Chemie zwischen den beiden.
Ja. Ja, dann nenne ich mal Independence Day. Will Smith haut dem Alien erstmal eins auf die Fresse.
Ja, gute Nennung. Gute Nennung. Krass, wir haben alle Filme hier schon gehabt.
Ja. Aber das ist für mich auch so ein legendärer Faustschlag. Natürlich auch noch schön mit dem dazugehörigen Plattenspruch davor.
Klar, auf jeden Fall.
Welcome to Earth, Motherfucker, sagt er, ne?
Die nächste Schlägerei, die ich nenne, über den Film lässt sich streiten, das ist, sehen wir beide genauso, dass das der schwächste Teil der Trilogie ist, aber in Dark Knight Rises die Schlägerei zwischen Bane und Batman, wo Batman so übel auf die Fresse kriegt, dass der halbe Helm irgendwie abbricht von ihm und die halbe Maske irgendwie nicht zu sehen ist und es dir schon physisch wehtut, wie, was Tom Hardy gerade mit dem Typen macht, die fand ich schon groß. Also das war schon ein Moment, wo ich gesagt habe, Alter, okay, das ist richtig krass inszeniert. Das tut mir körperlich gerade weh, was der mit ihm macht, ey. Das ist hier unseren Superhelden, der gerade übelst zusammengeschlagen wird. Das war ein guter Moment. Umso schlimmer, was sie dann aus der Figur gemacht haben, nachdem er so etabliert worden ist. Also, aber da müssen wir uns, das müssen wir nicht nochmal erwähnen.
Ja.
Ja, wenn du dich für Marion Cotillard entschieden hättest, dann hätten wir jetzt in beiden Losthemen hätten wir den gleichen Film als Nennung.
Ja, stimmt. Okay, dann nenne ich Tropic Thunder. Und das ist ein speziell geiles Ding, weil es ist ein Faustschlag im Auftrag.
Okay.
Weil beim Videotelefonat mit Les Grossman erfährt halt Les Grossman als Producer vom Regisseur, dass die gerade das komplette Set in die Luft gejagt haben und nicht eine Kamera lief. Und dann sagt Les Grossman, okay, hier, who's the grip? Und dann holt er eben den einen Beleuchter dazu und sagt, hau ihm eine aufs Maul mit voller Gewalt. Und er fiebert das so über diesen Videocall einfach mit. Das finde ich so geil.
Okay.
Kannst du dich nicht dran erinnern?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich habe ja Tropic Thunder nur einmal gesehen, ein einziges Mal. Und die Szene ist mir nicht mehr.
Alter, aber das Ding ist ja schon klar, es gibt diese Eröffnungssequenz, wo sie da am Drehen sind, ne, mit die Sterbeszene von Ben Stiller. Und Robert Downey Jr. ist dabei, hält seine Hände und so, die nicht mehr vorhanden sind. Und dann wird doch alles abgefackelt. Danny McBride zündet zu früh diese Dinger, alles geht hoch, big ass titties und alles wird abgefackelt und die Kameras liefen nicht.
Ach ja, ich erinnere mich, ja.
Ja, und dann gibt's ein Meeting, wo sie alle in diesem Restaurant oder diesem großen Saal sitzen und auf der Videoleinwand sehen wir Les Grossman und gegenüber am Ende des Tisches eben mit den ganzen Leuten halt der Regisseur, der ihm versucht zu erklären, was gerade schiefgelaufen ist. Und er verliert halt komplett die Nerven und sagt eben, weil er halt physisch nicht anwesend ist, ne, beauftragt er den Beleuchter, dem Regisseur fett einer aufs Maul zu hauen. Das macht er.
Okay.
Das ist herrlich.
Ja, jetzt macht's Sinn.
Ach, komplett einen Film erklärt, ey. Ja,
Ja, muss ich mal wieder gucken.
Wie unbedingt. Gesagt,
das war nur eine Alter. Einmalsichtung insofern. Boah, das ist skandalös.
Musst du eigentlich hoch und runter gucken.
Das, ja, das habe ich schon rausgehört, dass du den liebst.
Hab schon wieder Bock auf den Film, kannst du mal sehen.
Jetzt habe ich gerade Tom Hardy gehabt gegen Batman. Jetzt habe ich nochmal Tom Hardy gegen Tom Hardy. In Legend. Mhm. 2015. Großartig inszeniert. Er kloppt sich mit seinem Zwillingsbruder. Du siehst in keinem Moment irgendwie, dass das hier irgendwie Special Effects sind oder dass das getrickst worden ist. Ich finde es super gemacht und die Schlägerei allgemein ist auch sehr gut choreografiert in diesem Nachtclub. Ich fand's mega.
Ja, ich habe den ja leider immer noch nicht gesehen.
Ich finde den sehr unterschätzt. Also es gibt viele Leute, die den nicht so geil finden. Ich mag den gerne.
Ja, aber stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Der kam in der Kritik nicht besonders gut weg, ne?
Nee. Ich mag den. Ich mag auch den alten, die Crays. Den kennen auch voll wenige. Da haben die Brüder von Spandau Ballet haben die Cray-Brüder schon mal dargestellt in den 80er Jahren.
Okay.
Bevor Tom Hardy das gemacht hat. Und das war echt auch ein nicer Film aus Großbritannien über diesen Aufstieg dieser Gangsterbrüder.
Kenne ich auch nicht.
Ja, ich auch zu Hause.
Okay, dann nenne ich mal einen, der vielleicht weniger bekannt ist. Du wirst ihn kennen. The Way of the Gun.
Ja, Ryan Phillippe.
Und Benicio del Toro. Gibt es ja am Anfang direkt erste Szene, ist diese schöne Unterhaltung zwischen den beiden und sie ist permanent daneben und plärrt und nervt und bla und er versucht sie irgendwie zum Schweigen zu bringen, bis er einfach die Lösung sieht, ihr direkt eine aufs Maul zu hauen.
Wer spielt sie nochmal? Das weiß ich nicht mehr.
Fuck, das war auch ein bekannter Name.
Ja, ich erinnere mich an die Szene, aber ich weiß nicht mehr, wer sie spielt. Ich wollte den mal demnächst mal wieder gucken. Den habe ich auch mal vor Ewigkeiten gesehen.
Ich weiß, ich habe nur in Erinnerung, dass ich den echt nicht gut fand.
Okay, ich fand den ganz nice. Ich habe mir auch ein Mediabook davon gekauft, aber ich weiß nicht mehr, wer die weibliche Hauptrolle spielt.
Juliette Lewis.
Juliette Lewis war es, ja, stimmt.
Genau. Und er zentriert ihr halt voll eine auf die Nase. Ey, das ist so eine geile Szene. Ja, ist mir auch sofort in den Sinn gekommen, als es um Faustschläge ging.
Cool. Ja, was mir noch einfällt, wenn's um Faustschläge und Boxkämpfe geht, so eine Filmreihe, die das auf ein neues Level gebracht hat, ist definitiv, sind die Bourne-Filme, die Jason-Bourne-Filme. Mhm. Da fand ich, hatte das eine ganz andere Dynamik, also so diese Abwehrmechanismen und die Schlägereien und das Treffen so im Gesicht und so ganz anders inszeniert haben und es hatte irgendwie einen anderen Impact auf mich. Deswegen fand ich, dass diese Bourne-Filme diese Schlägereien anders inszeniert haben, als es zuvor gab. Und das fand ich so geil, dass die praktisch ein neues Kapitel aufgeschlagen haben, was auch Haywire zum Beispiel auch damals so weitergeführt hat, dieses etwas realistische.
Es gibt da immer so ein paar Filme, die das dann nochmal irgendwie alles neu gemacht haben oder auf eine sehr eigene Art. Taken war definitiv auch sowas.
Ja, fand ich auch.
Clou daran halt, dass die immer sehr nah dran waren, ne? Und du halt lange Takes hattest. So.
Das ist richtig.
Eben so und eben wenig mit so ausholenden Bewegungen, sondern halt alles so krass nah im Infight. Und Kingsman war definitiv auch was. Oh, die ist dann halt wieder komplett Action nochmal so mit der Kamera gefühlt mittendrin halt inszeniert haben. Also auch sehr neu.
Ja, das stimmt. Aber da waren es halt auch nicht nur Faustschläge.
Nee, eben.
Alles in die Hände genommen, was da gibt.
Ja.
Aber ich bin halt so Fan, wenn die sich halt minutenlang auf die Fresse hauen. Und da gibt es ja so Serien wie Banshee, die haben das ja zelebriert. Da hast du 10, 15 Minuten hast du irgendwie eine Schlägerei gehabt. So. Und die haben halt aus allen Poren geblutet und es ging halt noch weiter. Liebe ich halt. Also das mag ich halt total, das sehe ich total gerne. Also Serien wäre mir da einige eingefallen. Okay, dann du.
Zurück in die Zukunft 2.
Aha, Biff.
Ja, ein zentraler Faustschlag.
Ja, stimmt.
Und Biff ist ausgenockt.
Stimmt, das war der gezielte Faustschlag.
Ja.
Auf jeden. Ja, habe ich wieder ein bisschen Kontrastprogramm, weil hier ist es nicht ein gezielter Faustschlag, sondern auch wieder eine minutenlange Schlägerei und zwar mehrfach Smith gegen Neo. In dem Matrix-Film. Also die hauen sich gegenseitig auch so auf die Fresse.
Ja.
So ähnlich wie bei dem Sherlock Holmes, dass du teilweise so die Haut in Zeitlupe halt irgendwie sich zusammenziehen siehst.
Das
so.
War halt auf seine Art auch neu. Ich finde, das ging aber schon in dieser Dojo-Szene los, ohne Agent Smith, dass die halt, also ich glaube, es war schon so mit der erste Film, wo halt so dieser Impact von einem Schlag so übertrieben dargestellt wurde, ne? Weil die halt dann an den Wires einfach mal kurz ans andere Raumende gefickt wurden.
Ja, ja, klar.
Und
aber das, gut, ich meine, streng genommen hat man das ja in den Martial Arts Filmen schon gehabt, der 70er, 80er.
Ja, aber eben, so. Aber da Matrix hat es irgendwie geschafft, dass du, auch weil der Boden sich so mitbewegt und ne, dass sie halt so, wie sie es animiert haben, du hast das Gefühl, das erste Mal das wirklich so gespürt zu haben, was da für eine Wucht dahinter ist. Das hast du, klar, bei so Bruce Lee Geschichten hast du das halt auch, weil es zum Teil einfach sehr real war.
Da ja, aber es gibt ja auch so Kung-Fu-Filme, wo, auch so Wirework, wo die dann so 10 Meter geflogen sind, wenn die irgendwie getroffen worden sind.
Ja, aber hat Matrix vor, vor Matrix?
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay. Du meinst jetzt nicht so Flying Dagger-Geschichten?
Nee, nee, nicht sowas. Ich meine jetzt wirklich so realistische Marsch, also hier die alten Jackie Chan-Filme. Also ich kann jetzt keine Beispiele nennen, aber ich kann mich schon erinnern, dass das für mich, dass ich das schon gesehen habe vorher, dass die Leute da übertrieben an die Wand fliegen oder so.
Ja, aber dass du auch wirklich beim Zuschauen das Gefühl hast, du spürst diesen Impact.
Ja.
Weil ich finde, das haben sie bei Matrix ja, gut, echt ja, nochmal auf ein neues Level gehoben.
So. Für so einen internationalen kommerziellen Film ist es natürlich schon auf jeden Fall hat der Maßstäbe gesetzt. Also da bin ich bei dir.
Na gut, wie auch immer. Hast du noch einen?
Einen habe ich noch.
Ich auch, einen einzigen.
Und zwar, viel zu kurz gekommen hier, Frauen prügeln sich auch ab und zu.
Soll vorkommen.
Und ich habe mir hier Kill Bill rausgesucht. Vivica A. Fox gegen Uma Thurman prügeln sich minutenlang in dem in der Küche und in dem Haus von ihr.
Ja, kommen jetzt streng genommen auch nicht nur Fäuste zum Einsatz.
Ja, hast du recht. Stimmt, hast du recht.
Also
ja,
beide viel benutzt. Mit Messer unterwegs auch so.
Deswegen, also Gogo Yubari kann man natürlich auch nennen, das ist natürlich auch ein riesen Brawl und eine riesen Schlägerei zwischen denen, aber die greifen ja auch mit allen möglichen Waffen an, aber sie benutzt ja keine Waffen, also sie benutzt ja letztendlich nur Fäuste. In der Gogo Yubari-Szene. Da wird ja nur getreten und gehauen von ihr.
Was?
Was benutzt sie denn da?
Alter, die hat das Katana, Mann, das ist eine
legendäre
Einstellung, wie du im Katana quasi, was sie als Rückspiegel auch noch benutzt.
Ja, natürlich, die hat ja ihr Katana.
Alter, was ist mit dir los?
Ja. Besoffen.
Mhm. Vom letzten Mal.
Vom letzten Mal.
Nee, vom nächsten Mal.
Besoffen vom nächsten Mal. Da sind wir wieder zurück in die Zukunft.
Ja, siehst du, passt. Ja, dann kann ich das Ding abschließen und das ist wenig ungerecht, weil das Kamel hat ihm nichts getan, aber wie Conan das Kamel, wie Conan das Kamel ausnockt, Alter.
Conan versus Kamel.
Das ist schon irgendwie legendär, Alter.
Okay, und das war auch nur ein Faustschlag.
Ja, aber hallo, ey. Ich hab's mir echt nochmal angeguckt, weil ich so geil fand, wie er einfach am Kamel vorbeiläuft und pum.
Okay.
Es ist so sinnfrei, aber ja,
schön. Nicht schlecht. Ja, da sind doch ein paar zusammengekommen auf jeden Fall.
Glaube ich auch. Ja, aber Jan darf uns natürlich gerne aufklären, was er da vermisst hat und
ja, gerne.
Wie das eigentlich wirklich gemeint war.
Ja. Ich denke mal, ein bisschen haben wir hier delivered.
Ja.
So, was machen wir jetzt im neuen Jahr mit dem... Mit den Losthemen.
Ich würde sagen, das überlegen wir uns noch, beziehungsweise holen uns da erstmal ein bisschen Feedback ein.
Ja, wollen wir da mal eine Umfrage starten, mal gucken, ob die Leute da noch Bock drauf haben, wie die das finden. Jetzt haben wir das seit Anfang unseres Podcasts durchgezogen.
Ja.
Ich weiß, dass da viele immer kommentiert haben, wenn wir da irgendwas genannt haben, aber vielleicht haben da die meisten keinen Bock oder finden den Teil langweilig.
Ja.
Müssen wir mal fragen. Wir haben ja teilweise auch wieder Losthemen, Anregungen gesammelt bei unseren Supportern, bei Patreon und Steady.
Ja.
Das können wir auch allgemein machen und dann sammeln oder wir lassen es jetzt weg oder müssen wir mal gucken. Fragen wir mal einfach.
Jetzt haben wir 2,5 Jahre lang die bestehenden Lose abgearbeitet. Mhm. Jetzt könnten wir uns schon auch mal was Neues überlegen. So ist es nicht.
Ja, klar.
Aber ja,
aber wir haben ja machen wir noch. Ja, im Grunde genommen haben wir ja keinen Blog, wo wir so Sachen besprechen, die halt nicht Filmrezensionen oder Serienrezensionen sind.
Nee, deswegen. Also wir können das gerne, machen dann eine Umfrage und dann sagt ihr uns, was ihr besser findet und dann gucken wir mal, was wir machen.
Das klingt nach einem Plan. Auf jeden Fall haben wir jetzt aufgeräumt, da ist jetzt nichts mehr im Lostopf drin und dann schauen wir, wie wir da weiter fortfahren, ob ihr da Fans von seid oder ob ihr das scheiße findet.
Guter Plan.
Cool.
Wunderbar.
Episode fertig.
Sind wir durch.
Da sind wir durch heute.
Wunderbar, wo sind wir denn zeitlich gelandet? Ach ja, guck mal, ist doch ganz entspannt.
Jetzt hier Freizeit.
I was doing cocaine, because I love it.
Yep.
I just love that. It's so random.
Ja, richtig random. Es wird nicht mehr gearbeitet.
Guck mal, du als guter Stimmenerkenner hast bestimmt rausgehört, wer das ist.
Machen wir nochmal.
I just love that. It's so random.
Nee, da komme ich nicht drauf.
Bisschen tricky, weil er sonst natürlich, also man hat rausgehört, dass er eine tiefe Stimme hat. Eigentlich, ne? Aber da lacht er halt, ist so fies. J.K. Simmons.
J.K. Simmons ist es. Okay, das war nicht so leicht. Ja. Da muss man erstmal drauf kommen.
Mhm. Tja, Herausforderung.
Definitiv.
Ja, wunderbar. Dann hören wir uns in der nächsten Episode. Nochmals danke an alle, die uns supporten.
Ja, die nächste Episode ist etwas Besonderes, haben wir schon angekündigt.
Mhm.
Unsere Silvester-Episode. Da passen wir uns ein bisschen dem Hörern und dem Volk an, was die so machen an Silvester. Das machen wir dann auch.
Ja.
Ja, und dann müssen wir uns natürlich auch noch bedanken, weil das haben wir in der Silvester-Episode nicht gemacht, da waren wir woanders.
Mhm.
bedanken bei allen Hörern, die uns hier in neue Sphären gebracht haben, zahlenmäßig in diesem Jahr. Es war nämlich ein sehr schönes Jahr für uns. Also viele Hörer dazugekommen, viele Supporter dazugekommen.
Ja, unbedingt. Ich habe das Gefühl, wir bedanken uns dauernd, aber das kann man ja eigentlich auch nicht oft genug machen. Ich habe immer Schiss, dass das so der Teil ist, wo sich dann viele denken, ja, jetzt ist ja mal gut.
Nein, das gehört ja dazu.
Will ich hoffen, ja.
Du sagst ja nicht nur einmal Hallo, wenn du jemandem begegnest und dann sagst du, okay, jetzt habe ich einmal Hallo gesagt, das muss jetzt reichen für die nächsten 17 Jahre, sondern du begrüßt denjenigen ja auch immer wieder, wenn du ihn siehst. Macht Sinn, oder?
Ja, nee, du, wie gesagt, von mir aus können wir das ja jede Folge machen, das ist alles super.
Ja, vielen Dank.
Nee, stimmt schon, es sind sehr viele dazugekommen, wir freuen uns sehr. Mhm.
Muss auch mal loben, diese ganzen Losbeiträge und die ganzen Auftragsfilme, die wir dann in diesem Jahr auch gucken mussten, weil das auf eurem Mist gewachsen ist. Macht schon Spaß da, zu gucken, was ihr da reinschmeißt. Wir sind gespannt aufs neue Jahr.
Und da sind ja wirklich sehr oft Filme dabei, die bei uns wahnsinnig gut abschneiden. Mhm. Deswegen, ihr macht da definitiv eine Menge richtig.
Ja, teilweise habt ihr da unseren Horizont erweitert und meine Sammlung ein bisschen vergrößert. Ja. Danke dafür.
Immer her damit.
Ja, vielen Dank für alle, die sponsern, supporten und diejenigen, die uns über PayPal was rüberschieben wollen, weil die sagen würden, keinen Bock da bei Patreon und bei Steady zu supporten, die können das auch. bewegtwebanausen@gmail.com.
Ja.
Da nehmen wir auch gerne mal einen Tausender so nebenbei, das ist auch kein Problem. Wir sind da nicht so.
Für die, die es ein bisschen übrig haben, ja. Aber es ist trotzdem so, muss man vielleicht auch darauf hinweisen, das ist jetzt kein Knebel-Abo, was man da abschließt bei Patreon oder Steady, sondern man kann das monatlich kündigen. Also
richtig.
Könnt euch auch gerne mal anschauen, was es dort so gibt. Weil mittlerweile, also die Episoden, die wir da gemacht haben, das summiert sich ja auch schon ganz schön.
Ja, da sind wir jetzt auch über 80 und delivern jeden Sonntag.
Ja, deswegen kommen ein paar hundert Rezensionen zusammen.
Fette Sachen und fette Folgen dabei. Das ist jetzt auch die erste Episode, weil wir jetzt so ein bisschen unchronologisch aufnehmen, wo wir euch nicht nennen können, was wir jetzt am Sonntag gebracht haben, weil die nehmen wir halt danach auf. Deswegen,
ja, eben.
Falls ihr das vermisst habt, die Supporter werden schon wissen, was wir hier am Sonntag an Filmen und Serien rezensiert haben.
Ja.
Als letzte Support-Episode in diesem Jahr und dann werden wir das weiter durchziehen, dass wir euch auch mal informieren, was da besprochen wurde.
Es sei uns verziehen.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke für das tolle Jahr.
Ja, vielen Dank.
Viel Spaß mit der Silvester-Episode.
Bis nächstes Jahr.
Tschüssi.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.